Einstieg drauf. 3, 2, 1, Fresse halten. Haben die jetzt alle gehört? Was steht da? Natural Born what?
Natural Born Sinner.
Alter. Alter Falter. So. So, Käthe, gibst du mir jetzt positive Nachricht, dass wir online sind?
Warte. Ich habe gar nicht die Seite aufgehabt. Aber ja, wir sind online. So, das heißt für mich. Achso, wir haben noch 3 Minuten. Hallo. Mach
mal ganz entspannt. Übrigens, Harry Kim wurde zum Admiral befördert.
Harry, was?
Star Trek-Witz. Harry Kim ist jetzt endlich Admiral.
Was hat das hiermit zu tun?
Nur so, ist gerade mir bei mir in der Timeline aufgepoppt. Nach 30 Jahren.
Alter, du bist so ein Nerd, ey.
Ich bin wirklich ein Nerd, ne?
Womit habe ich das verdient?
Ich habe letztens ein neues Bild gesehen von neuen Klingonen bei Star Trek Academy. Die sehen so woke aus. Woke Klingonen.
Carsten, merkst du, dass die restlichen 3 Leute, also inklusive mir, dazu irgendwie nichts zu sagen haben?
Hallo, das beschäftigt
mich. Die sehen nicht woke aus, das ist retro.
Ist denn sonst was die Woche passiert?
Welche Gummibärensorte ist eure Lieblingsfarbe? Also geschmacklich, also rot, grün, orange?
Rot.
Weil ich war heute im Outlet Center und da hat dann so ein Haribo-Laden aufgemacht und ich habe mir jetzt so eine Kilotüte orangener Gummibärchen gekauft.
Die Frage ist, wonach schmecken eigentlich die gelben Gummibären? Und die zweite Frage ist, will ich's wissen?
Meinst du, es läuft nach dem Prinzip kein gelben Schnee essen?
Oh! Okay, ich glaube, wir können loslegen, ne?
Nee, wir sind noch 2 Minuten davor.
Wir sind zu früh.
Wir sind zu früh. Du hast zu früh geschossen.
Das hat sie gestern auch gesagt.
Ja. Sollte deine Frau kennen.
Die wird genau was anderes sagen, der kommt immer zu spät.
Oder gar nicht.
Oder gar nicht.
Oder bestellt was. Was? Worüber reden wir eigentlich gerade?
Sag du es mir.
Ich überlege immer noch, welche Gummibärensorte ich esse.
10 Minuten später. Grün.
Wie so ein Brontosaurier, der auf so einen Nagel tritt. Weißt du, so 10 Minuten später kommt der Schmerz
Gag,
an.
An den alten Gag-Browser.
Den verstehe ich nicht.
Ernsthaft? Danach.
Okay, alles klar.
Der dauert zu lange.
So, dann Silenzio, dann legen wir jetzt quasi los.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Extrablatt, die EF geht baden und wir sind live dabei. Hallo, liebes Publikum. Wir haben eine Special-Folge der Five Guys zum Thema EF und mit dabei sind alte Bekannte wie Markus Meyer, der Mann, der jede Redezeit sprengt. Grüß dich.
Guten Abend.
Und Marco Monses, der auch gerne mal über der Halbzeit bleibt.
Genau, schönen guten Abend. Und grün, danke.
Ah, sehr gut, grün. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, hört einfach mal das Intro rein. Und mit dabei mein kongenialer Nerd-Kompagnon Carsten, grüß dich.
Hey, Klingonen sind nicht woke, wollte ich nur mal gesagt haben, ja.
Vielleicht aber retro.
Okay.
Und isst keine gelben Gummibärchen, so viel dazu.
So, haben wir das jetzt?
Ja, jetzt bin ich warm.
Das ist schön. Ja, alle Leute, die nicht blind und taub durch dieses Leben gehen und sich für Football interessieren, haben ja mitgekriegt, was so die letzte Woche abgegangen ist. Die EFA hat sich formiert und Anschuldigungen gegen die ERF-Führung geschossen. Karic hat darauf geantwortet und irgendwann kommt dann die Bombe, die platzt, Izume schmeißt hin. Und darüber wollen wir jetzt mal so ein bisschen reden, beziehungsweise wollen wir dieses Jahr 25 vielleicht nochmal so ein bisschen aufrollen. wollen, wo es ja schon ein bisschen drunter und drüber ging und mal zu beleuchten, was ist denn dieses Jahr alles schon so schief gegangen bei der ELF? Und ja, fangen wir mal an. Investoren, Chaos bei Centurions. Hat das noch irgendjemand auf dem Schirm, was da so abgegangen ist?
Also am Ende des Tages steht Köln, also ich habe das Gefühl, jedes Kölner Footballteam steht gerade momentan finanziell ein bisschen schwierig da. Und die Centurions sind ganz vorne dabei. Wie viele Leute sind da jetzt schon mal wieder bei abgesprungen? Ich habe den Überblick verloren, meine Centurions.
Also ich weiß,
steht überhaupt noch jemand?
Ich weiß, dass da jedenfalls mal irgendwie zwei Investoren angeheuert worden sind oder dazugekommen sind und zwei Wochen später war die Hälfte wieder weg. Also sprich, einer ist wieder vom Bord gegangen.
Oh, und das wäre nur die Spitze vom Eisberg, ne?
Na, was ja dazu kommt.
Damit hat es ja gerade vor 8 Wochen erst angefangen, oder?
Womit?
Ist ja gar nicht so lange her. Denk mal zurück. Wie lange ist es, um genau zu sein, her? 3 Monate?
Es kommt einem vor wie eine Ewigkeit, oder?
Und wir wissen schon nicht mehr, weil so viel noch weiteres kommt, was du jetzt sicherlich aufzählst.
Ja, also halt mal kurz fest, der Herr Thewe, der hatte sich im April angekündigt bei Centurions, zusammen mit einem Senat M. Punkt. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen tue ich jetzt so, als ob ich jetzt Datenschutz einhalte. Ne? Und nach 2 Wochen ist er dann, laut Instagram, also laut einem Instagram-Post, abgesprungen mit der Begründung, der operative Aufwand wäre zu hoch.
So kann man es natürlich auch
beschreiben. Also hat er mal gerechnet und hat festgestellt, scheiße, ich versenke hier Kohle.
Könnte man so interpretieren.
Also
spricht für seinen IQ. Sorry.
Ja, spricht für die, also ja, wenn man mal guckt, was jetzt in den letzten Monate, Wochen passiert ist, würde ich mal sagen, er ist nicht der Einzige anscheinend.
Ja, also ich denke halt auch, wahrscheinlich erstmal so, oh, geil, Football in Deutschland und Europa klingt erstmal geil. Und wenn du dich dann so ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigst, siehst, wo die deutschen Teams lokal spielen, also in welchen Stadien und wie viele Leute da hinkommen, dann denkst du dir, ups, scheiße, meine Kohle.
Um in Investoren-Rababababa-Laber zu bleiben, ne? Ein spannendes Produkt.
Ein sehr spannendes Produkt, ja. Und dieses Jahr hat ja dann auch die Führung von Thunder gewechselt, nachdem ja letztes Jahr sich Björn Werner rausgezogen hat. Zu dem kommen wir aber später nochmal. Und dann gab es ja, also das ganze Office von Thunder wurde auf links gedreht und dann wurde ja ein gewisser Herr Kramer als Nummer 1 eingestellt, der nicht lange Nummer 1 bleiben sollte und der nachher
nicht der auch, schon wieder.
Der dann später auch für viel Ärger gesorgt hat. Aber dazu später.
Wisst ihr, wo der Herr Kramer herkommt oder was der mal gemacht hat?
Ja, der war doch bei euch mal irgendwie und hat euch gegründet, oder?
Das war Gründungsmitglied der Bremerhaven Seahawks 1979.
Und das ist euch nicht peinlich? Das habt ihr nicht aus euren Annalen gestrichen?
Ja, Annalen. Entschuldigung. Kindergartenhumor. Darf ich gerade mal festhalten, er hat sie wirklich gegründet, weil ich habe schon oft genug Leute erlebt haben, ja, ich habe damals die Jugendnationalmannschaft aufgebaut und denke mir so, würde ich mich dran erinnern.
Ja, wenn es nach ihm geht, war er Mitbegründer des deutschen Footballs, generell.
Einer von 6 oder einer von 7 damals, ja. Man muss ja eine gewisse Anzahl an Leute haben, überhaupt einen Verein zu gründen zu können. Und er gehört mit dazu.
Und das ist euch nicht peinlich?
Aber er hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Er war schnell wieder weg.
Also unser Gast ja, angeblich soll er mehrere Vereine mitgegründet haben und damit soll er auch irgendwie, wenn man es so möchte, Gründungsmitglied sein des deutschen Footballs überhaupt. Ob das so ist, darf man bezweifeln. Aber gut.
Ja, die Frage ist, bei all den Menschen, die Football in Deutschland gegründet haben wollen, ne, ab wie vielen Zahlen machst du eigentlich mal Schluss und sagst mal, okay, jetzt habe ich mindestens 200 Leute gehört, die gesagt haben, sie haben Football nach Deutschland gebracht, jetzt ist mal langsam Schluss hier.
Man weiß es nicht, es ist ja Auslegungssache, ne?
Und von so lange her.
Ja, und dann kam ja irgendwann noch die Meldung, die schade für Rheinfire war, dass der HC aus familiären Gründen nicht bleiben konnte und zurück zu den USA ist. Marco und Markus, ihr habt mir ja gesagt, ihr habt da mehr Insights und hattet gesagt, da ist durchaus was dran. Das waren familiäre Gründe, also nicht, dass er keinen Bock mehr gehabt hätte.
Ja,
beide gucken sich jetzt auch an. Die
Version mal so sagen, zweimal Daumen hoch, heißt auf gut Deutsch, ja, Kälte hat's richtig gesagt, ne? Aber in der gesamten Gemengelage ist das immer so, oh, okay, da könnte man schon fast vermuten, ne? Da war die Gerüchteküche auch zum Chartern brodeln. Warum der jetzt wirklich weggegangen ist, halten wir mal fest. Da gab's einen guten Grund, nachvollziehbaren Grund.
Ja, dann gab's. Man muss dabei sagen, einen sehr guten, nachvollziehbaren Grund, es waren wirklich familiäre Gründe. Da ging es um Krankheitsfälle und alles sehr, sehr. Natürlich, es liest sich dumm, aber es ist alles sehr, sehr, sehr glaubhaft. Und ich möchte meinen, es ist auch zu 100% die Wahrheit. Punkt.
Ja, wir haben halt leider Gottes so oft Leute erlebt, die oder Sachen erlebt, wo man sagt, ne, aus familiären Gründen trennt man sich von Spieler oder Coach XY und am Ende hat man den einfach nach Hause geschickt, weil das Geld nicht mehr gereicht hat oder weil er einfach Kacke war. Aber das kann ich mir bei Tom Sula überhaupt nicht vorstellen.
Nein, ist glaube ich bei einem Tom Sula, der ich glaube offiziell bekannt ist, in dem einen Jahr bei den 49ers hat er nicht ganz 15 Millionen gekriegt. Also der, glaube ich, hat genug Geld, um in der Rente nicht verhungern zu müssen.
Was nur gemacht hat, weil er Bock hat.
Zumal es ja bei Rheinfire auch gut läuft. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Rheinfire eins der Problemteams wäre. Hat aber ein bisschen für Wirbel gesorgt bei Rheinfire. Natürlich war die Community traurig, dass er gegangen ist. Und dann wurde er, ich glaube, der OC wurde der neue Head Coach und der hatte aber nicht so ein gutes Standing, oder? Wisst ihr da mehr?
Ja, das war wohl ein bisschen schwierig mit dem Kollegen. Aber ein sehr kompetenter Coach, aber hat halt dann einfach nicht gepasst. Mhm. Und damit hat man sich dann wieder getrennt. Und jetzt macht das ja, glaube ich, der Kent. Das kennt, genau, der Defense-Coordinator vom letzten Jahr, ne?
Ja, aber ist ja auch nur konsequent dann zu sagen, ne, wenn zwischenmenschlich zwischen Team und Coach halt nicht passt, dass man dann halt eine andere Personalie zieht, das ist jetzt kein Beinbruch. Rheinfire hat sich ja soweit wieder gefangen. Sind die in den Playoffs mit dabei? Ich verfolge das ja nicht.
Ich weiß gar nicht, ob die gerade noch den Freelancer-Spot haben oder so.
Ja, im Moment sind sie noch drin, ja. Mhm.
Aber wenn es dann manchmal nicht passt, dann muss man sich halt trennen. Auch wenn das vielleicht ein guter Coach ist, ist ja vielleicht auch mit Spielern so. Wenn Spieler, Quarterbacks nicht so richtig passen, dann trennt man sich da auch nach ein, zwei Wochen wieder von.
Ich muss sagen, Rheinfire ist ja nicht das Sorgenkind hier. Ne?
Nein, aber wir reden nicht.
Ne? Nein,
aber
nein. Es geht ja auch nur um die Chronologie der Ereignisse.
Genau. Ne? Also einfach nur mal schon mal vorwegzunehmen, was ist dieses Jahr alles so passiert, bis es zu diesem Knall letzte Woche kam. Und dann ist ja kurze Zeit später ein weiterer HC in der ELF gegangen. Und zwar Shuan Fatah, der erst mit großen Lobeshymnen bei Hamburg gestartet ist, dann aber auch kurze Zeit später selbst gegangen ist und hatte dann ein paar Tage später ein Zitat fallen lassen nach dem Motto, wenn du merkst, du sitzt im falschen Zug, wäre es besser, so schnell wie möglich auszusteigen, als weiterzufahren, sonst wird die Rückfahrt nur noch teurer. Und das ließ ja dann schon ziemlich tief blicken, dass es da anscheinend zwischen Führung und Coaching, wo er einige Differenzen gab. Habt ihr da mehr gehört?
Nee, das nicht. Aber was mich wundert, weil Shuan und Lee Rowland sind ja eigentlich auch seit Jahren wie so eine Bruderschaft. Und Lee ist noch da geblieben, ne?
Ja, aber meist, also das war schon, das, also ich kenne das so, Shuan geht erstmal vor, etabliert sich dort und holt dann seine Crew nach. Also ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass Shuan irgendwo aufplackt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er in Hildesheim aufschlägt und dann Lee Rowland nachholt. Aber bis jetzt ist er nirgendwo aufgetaucht, was mich so ein bisschen wundert.
Ja, vielleicht will er sich erstmal ein bisschen erholen, aber ich habe Shuan auch so ein bisschen noch im Gedächtnis als jemand, der versucht immer zum passenden Augenblick die Reißleine zu ziehen. Also das ist keiner, der jetzt versucht, ein totes Pferd zu reiten.
Naja, ich finde halt, seitdem er halt von den Raiders weg ist, hat ihn so ein bisschen das Pech verfolgt. Ne? Also er wollte erst nach Hildesheim, diese German Knights, bla bla bla, das hat ja dann nicht geklappt. Die haben sich ja dann nicht gegründet. Daraufhin haben sich die Adler ihn geschnappt. Er sollte ja dann die Adler wieder neu aufbauen und zum German Bowl dann führen. In die GFL haben sie es geschafft, aber nicht zum German Bowl. Dann wurde halt irgendwann zu teuer. Ist dort dann gegangen. Ist ja dann National Coach geworden, wo man dann auch schon so gemunkelt hat, dass es ein Platzhalter für die Zukunft ist. Dann.
Aber das war, glaube ich, noch, als er sogar noch Coach war in Berlin. Ja, da war er schon National Coach.
Genau. Ja, also Coach einer Nationalmannschaft, die Haltbarkeit, über die reden wir jetzt besser gar nicht. Ne? Also das ist.
Ja, er ist ja aber nach Berlin ist er ja hauptberuflich beim AFVD angestellt worden.
Und
da war er ja Leistungssportkoordinator, keine Ahnung. Er war offiziell nach Berlin war er beim AFVD angestellt.
Stimmt, da sollte er die Fleckabteilung irgendwie mit regeln.
Gut, ich kenne die Stellenbeschreibung nicht, von daher kann ich das nicht wirklich beurteilen. Nach seiner, so wie er es ausgedrückt hat, sollte er der Connector zwischen diversen Leuten sein, also hat er mir mal gesagt. Und von da aus ist er, glaube ich, dann schon nach Hamburg, ne?
Und als Schuhan von den Adlern weg ist, ist er Lee Rowland da noch geblieben, ist dort Head Coach gewesen, bis das dort alles implodiert ist. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Und als Schuhan dann in Hamburg aufgeschlagen ist, hat dann Lee Rowland danach gezogen. Und ich würde ihm vermuten, wenn wir Schuhan irgendwann jetzt demnächst bei einem neuen Team sehen, dann wird Lee Rowland wieder folgen. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber es ist schon ziemlich heftig, wenn Head Coach im Nachhinein dann sagt, naja, war alles nicht so doll, da gab es halt Differenzen. Ich weiß nicht, wie weit das seinem professionellen Ansehen schadet, wenn er Nachgang über seinen ehemaligen Arbeitgeber so redet.
Ich habe ihn eigentlich auch immer als eine Erinnerung, der mit Bedacht seine Worte wählt. Ne? Und wenn er dann so öffentlich da was sagt, dann scheint da irgendwo der Schuh zu brennen. Naja. Aber ist ja nicht der Einzige, der über dieses Gesamtkonstrukt ein paar Worte verloren hat. Ja. Vorsichtiger Art und Weise, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Genau. Der nächste Super-GAU für Hamburg war ja dann, als sie, ich nenne ihn immer Tua 2, als Quarterback rangeholt haben, ihn groß angepriesen haben und nach 2 Wochen haut Tua 2 in den Sack und sagt, naja, ich muss mich um meine Familie kümmern und war dann zack wieder weg. Nachdem er im ersten Spiel auch schon gebencht worden ist, also das kam ja auch noch dazu, das war dann auch schon mal so ein Super-GAU. Wo man denn
dachte, wenn man merkt, dass man im falschen Flugzeug sitzt, ne?
Soll man halt auch schon abspringen. Moment.
Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da halt auch erstmal viele Lobeshymnen dann über die ELF dann gehört hat. Die haben sie es gut verkauft. Und dann kommt er da hin und ja, so 2-3 Mal die Woche Training. Kein Medical Staff vor Ort, wenn mal was sein sollte. Ja, Dixi-Klos hast du ja bei Thunder.
Ja, aber das ist ja ein Team, gegen das man spielt. Wenn ich mir denke, so, okay, vom Spiel muss man ganz kurz mal einen ablöten und ich habe nur ein Dixi-Klo. Entschuldigung mal. Okay, ich weiß ja nicht, wie seine Pre-Dame-Vorbereitung ist, aber.
Also, ich meine, selbst nennen wir ihn auch Tango Valor Junior, ist es gewohnt, vor mehr als 2000 Zuschauern zu spielen.
Ja.
Sorry.
Ja, und ich denke mal, der wird keinen Bock haben, sich in so einer Spielzeugliga dann halt die Knochen zerbiegen zu lassen. Ne?
Ja, das, was ich auch gehört habe, ja, dass er gesagt haben soll, hier kann er nicht performen und deswegen.
Ja, vor allem, das ist ja dann für jemanden, der vielleicht noch Ambitionen hat, dann vielleicht doch noch irgendwo profimäßig noch irgendwo zu landen, in so einer Liga zu landen, wo du Pech hast, dann vor einem Publikum auftrittst, da wo samstagabends im Kaufland mehr Leute bei der Pfandabteilung sind. Das erhöht deinen Marktwert auch nicht wirklich. Oder zumindest ein Selbstwertgefühl.
Wir müssen vielleicht nochmal ein Disclaimer loswerden, dass wir hier auch viele Gerüchte mit reinbringen. Wir werden das versuchen, als solche zu kennzeichnen und auch einiges an Meinung dabei ist. Ja, dass die Sendung hat nicht den Anspruch, journalistisch sauber zu sein. Okay, das ist einfach nur ein Laber-Podcast über die Ereignisse, die jetzt so stattgefunden haben.
Wenn es um die Elf geht, müssen wir immer sagen, wir sind keine Journalisten, habe ich mal gelernt im Laufe der Jahre. Ne?
Sonst gibt es wieder Hate-Post. Gut, die gibt es auch so, aber...
Und ansonsten laden wir demnächst unseren Rechtsanwalt dazu ein, der kann dieses Statement dann für uns abgeben.
Ja, wir können auch nächstes Mal sagen, über Presseportalen machen wir noch eine Mitschrift von dem Podcast. Ne? Können ja andere auch was. Ach, dazu kommen wir eh noch später.
Wenn ihr jetzt sagt, Telefonstreich, zählt das auch?
Demnächst der Klingelstreich bei der Elf in Hamburg.
Können wir da mal anrufen, genau. Vielleicht erwischen wir ja Karin.
Nicht vorbeifahren, klingeln und wegrennen.
Ja, so, und nachdem Tua dann halt weg ist, kommt dann wieder Kramer zum Vorschein, der dann komplett austickt und dann
mal wieder
und irgendwelche Brandbriefe ins Internet stellt, um dann die Fans zu beschimpfen.
Dass sie gefälligst kommen sollen.
Ja, und dass Berlin anscheinend übersättigt wäre und nicht der ideale Markt für Football wäre. Man könnte ja auch mal nach Leipzig oder Cottbus gucken. Leipzig hatte man, glaube ich, probiert. Ist nicht so gut gelaufen.
Aber voll über Berlin übersättigt an Football. Wer kennt sich? Meine Mutter. Och nee, schon wieder Football. Das hatte ich doch erst Donnerstag.
Genau, und dann ist er auch irgendwo im Interview aufgetaucht, wo er dann auch erzählt hatte, naja, also wäre über Nacht an die Luft gesetzt worden aus dem Jahn-Sportpark, wo jeder weiß, das Ding war eh schon baufällig und musste abgerissen werden. Und,
ach ja, und sich nur beschwert hat, dass man doch in Deutschland tatsächlich eine Baugenehmigung braucht für eine Tribüne, ne?
Ja, oh, für ein neues Stadion, die Finanzierung wäre da gewesen für ein neues Stadion, es gab nur keine Baugenehmigung. Aber gut.
Moment, Sander hatte Geld für ein Stadion?
War das nicht so, dass im Jahn-Sportpark auch immer der German Bowl war die letzten Jahre und die deswegen da auch schon nicht hin konnten, weil sie gesagt haben, ey, hier können keine Zuschauer hin, dürfen wir nicht, etc.?
Ja, das der Jahn-Sportpark hatte nur noch eine Sondergenehmigung für ein, zwei Jahre, beziehungsweise ein Jahr. Dieses Jahr durfte Thunder dann da drin spielen. Es war klar im Vornherein, dass das Ding abgerissen werden musste und ein neues Stadion hingebaut werden soll. Und Kramer hat dann in dem Interview so getan, als hätte niemand von etwas gewusst. Aber jeder Berliner, der dann morgen in die Zeitung geguckt hat oder so, wusste, dass das Ding halt abgerissen werden musste.
Aber ja, da hat Kramer ja noch nichts mit zu tun gehabt. Das heißt, der eigentliche Vorstand, sag ich jetzt mal, der vorher da schon involviert war, der muss das doch auch gewusst haben, oder nicht? Dann haben die ja auch schon super Arbeit geleistet.
Ja, also ich würde jetzt Kramer nicht ein alleiniges Versagen vorwerfen. Ich meine, wenn ein Björn Werner sagt, er hat dort 500.000 Euro versenkt, dann muss da im Vorfeld schon sehr viel schiefgegangen sein, was jetzt nicht nur Kramer anzulasten wäre, aber er hat so seinen Teil, glaube ich, mit dazu beigetragen.
Ich glaube, ein großer Irrtum, den viele Leute haben in Bezug auf die Elf, dass viele denken, dass dieses sogenannte Backoffice, also sprich alles, was hintenrum an organisatorischen Wasserkopf da dran ist, dass dann alle denken, da sind ja mindestens 2 Dutzend Leute Vollzeit beschäftigt. Kurze Aufklärung, nö.
Also ich hatte aus Insiderkreisen gehört, dass bei der neuen Thunder-Administrative wohl sehr wenig Leute gab, die überhaupt Englisch sprechen konnten. Und das macht dann natürlich Sinn, wenn du Umgang halt mit vielen Amerikanern oder Englischsprachigen hast.
Moment. Berlin. Wir reden ja nicht von Berlin irgendwo am Arsch der Welt, sondern Berlin halt. Wo mir ein Amerikaner gesagt hat, er fühlt sich wie zu Hause, weil hier spricht ja jeder Englisch. Und dann haben sie die einzigen 3 Pissnelken gefunden, die nicht Englisch können. Krass.
Ja, die haben es umsonst gemacht.
Wahrscheinlich.
Ach so, ja. Okay. Berlin, ich möchte mal sagen, ich war Berlin mal in einem Hostel, habe eine Mannschaft dort abgeliefert, bin hochgegangen in den Biergarten, der auf dem Hostel auf dem Dach war und habe gesagt, Tachchen, ich bin der Carsten, ich will eine Fassbrause. Und der Typ in seinem breitesten australischen, what is Fassbrause? Ich bin gegangen. Er konnte kein Deutsch.
Übrigens, Marcel Behm im Chat hat einen sehr guten Disclaimer für uns gefunden. Professionalisierter Podcast, kein Profi-Podcast.
Professionalisierter Podcast, klingt ein bisschen wie karamellisiert. Ich finde auch den Vorschlag von den Herrn Gils lustig, Rechtsanwalt Huber. Kannst du mir eine Karte schicken, eine Empfehlung? So. Nimmt er auch die Advocard? Oder nur Dorncard? Entschuldigung.
Ja, jedenfalls wird Kramer nach dieser Aktion dann auch schnell abgesägt. Angeblich einvernehmlich haben sich dann die Wege getrennt. Er war ja vorher schon nicht mehr der CEO, er war ja nur noch irgendwie Head of Finances. CEO war dann jemand anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Radiomoderator von JamFM, der das jetzt wuppen soll. Ja, und dann sind ja danach so die Bilder von dem Stadion aufgetaucht, in dem Thunder spielt, diese ominösen zwei Dixie-Klos im Stadion, wo auch die Spieler
auf müssen. Für alle.
Wurde echt irgendwie an Kopf fest. Und ja, ich meine, Thunder hat es geschafft, innerhalb eines Jahres ihre Zuschauerzahl, die ins Stadion kommt, zu halbieren. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, bei nur zwei Dixie-Klos, da musst du Abstriche machen.
Ja.
Und wenn ich dann so an Rheinfire denke und auch an Thunder. Und Marcel ist ja hier mit drin, der kommt ja, der hat ja auch in Braunschweig, glaube ich, gespielt mal, ne? War das so, glaube ich, Marcel? Ja. Passen die Jungs doch gar nicht in ein Dixie-Klo rein? Und schon gar nicht
noch einmal. Wie sie da rauskommen, wird lustig.
Wahrscheinlich hauen sie dann einmal die Beine durch den Boden und dann gehen sie mit dem Dixie-Klo wieder aufs Spielfeld.
Ey, der spielt heute wieder scheiße, ja, kein Wunder.
Gott. Der wieder scheiße, kein Wunder.
Oh, Junge.
Der stinkt aber doch. Ja, aber Fakt ist eins, Centurions in der Insolvenz, da läuft auch, so wie ich gehört habe, ein staatsanwaltliches Verfahren, also eine Untersuchung, wo man bestimmt auch mal so ein paar Fragen Richtung 11 dann stellen wird, wie ein nicht zahlungsfähiges Team überhaupt eine Lizenz bekommen kann. Das ist auch die Frage, die so die Eva an die Elf hat.
Ja, das ist ja so ein Punkt, den müssen wir kurz vorgreifen, ne? Dass die Elf sich da in Form von Herrn Z.K. so ein bisschen rausnimmt nach dem Motto, ja, die Franchise-Nehmer sind ja selber eigenverantwortlich, wo ich mir teilweise denke, entschuldige mal, wenn ich Burger King bin und dann eine Burger King-Fiale habe, die von Ratten verseucht ist, dann muss ich denn auch mal tätig werden. Weil es an meine Marke, die kaputt geht.
Ja, kann man so sehen. Thunder übrigens auch die sind auch in Insolvenz, sind aber in Eigenregie dafür verantwortlich.
Selbstinsolvenz.
Genau, also die sind.
Insolvenz in Eigenverwaltung.
In Eigenverwaltung.
Oh, Entschuldigung, ja.
Danke, das Wort hat mir gefehlt. Also sie brauchen keinen Insolvenzverwalter, der das für sie regelt. Sie dürfen das in Eigenregie machen. Und das passiert eigentlich immer nur dann, wenn noch irgendwie Aussicht besteht, eine realistische Chance besteht, aus diesem Schuldenberg wieder rauszukommen und das Unternehmen am Laufen zu halten. Ob dem nach dieser Saison so sein wird, werden wir sehen. Jedenfalls.
Ist das gut für die Spieler? Weil ich glaube, damals in Frankfurt war da auch irgendwas. Die sind da auch irgendwie insolvent gegangen, die Saison noch zu Ende gespielt und die Gelder wurden dann doch, glaube ich, vom Arbeitsamt bezahlt oder irgendwas. Irgendwie war doch da was irgendwie.
Ne? Der hängt davon ab, wer insolvent ist. Ne? Wenn beispielsweise du jetzt so ein Konstrukt hast, wo du ein e.V. hast und eine Betreibergesellschaft, die für den wirtschaftlichen Betrieb zuständig ist und die geht insolvent, dann ist der Verein ja geschützt und die Spieler selber sind ja beim Verein. Dann geht das schon irgendwo weiter. Ne? Dann kriegen die Spieler eventuell dann gleich noch Gehalt von der Betreibergesellschaft, dann springt dann dort das Arbeitsamt ein, wie du sagst, ne? Aber da müssen sie halt, sag ich mal, sozialversicherungsrechtlich und vorher, sag ich mal, dort als Minijobber oder so geführt worden sein, wenn die nur Spritgeld gekriegt haben, dann lange Nase.
Aber unterm Strich sind immer die Spieler, die gelackmeierten, ja. Ne? Bei den ganzen Konstrukten, den wir jetzt haben. Weil wer weiß, wie die Spieler auch weg sind. Der ein oder andere Spieler ist ja vielleicht nicht gerade aus Überzeugung an sich zur Elf gewechselt, sondern weil sie die mit Kohle gelockt haben, hinterlässt vielleicht in seinem Heimatverein auch ein bisschen Stress und Ärger und dann auf einmal geht das den Bach runter und was
Achtung,
macht er jetzt?
Geht Achtung, Gerüchtealarm. Angeblich sollen da noch jede Menge Gehälter offen sein. Oder Lohnzahlung, wie immer das da geregelt ist.
Das überrascht mich.
Das weiß ich aber auf, das weiß ich nicht sicher. Das hat man mir nur so zugesteckt. Und jemand aus dem dichteren Kreis von Thunder hatte mir dann halt auch erzählt, Achtung, Gerücht, dass Thunder selbst nicht mehr die Gehälter zahlen sollte, sondern dass eine Sparkasse aus Essen übernehmen sollte. Keine Ahnung, wie das dann da in so ein Konstrukt reinpasst. Wie gesagt, wurde mir angetragen, ob das so stimmt, kann ich nicht sagen. Nur ein Gerücht.
Ja, aber das kenne ich aus GFL-Teams oder GFL-2-Teams, dass denn da irgendwo Gelder, sag ich mal, zugesagt worden sind und dann kam einfach kein Geld mehr und dann gibt es dann Spieler, die ja trotzdem noch weiterspielen und dann nach 3 Monaten die Huspe haben, also fragen, ja, wo bleibt denn hier meine Aufwandsentschädigung oder was immer dann versprochen worden ist und dann nach 6 Monaten kommen die einfach nicht mehr wieder, weil sie sagen, nee, die zahlen ja nicht. Also da ist die Elf dann teilweise doch sehr nah an den normalen deutschen Amateurfootball.
So, was ist dann als nächstes passiert? Die Elf präsentiert 3 neue Investoren aus den USA, die aber bislang noch nicht im Handelsregister aufgetaucht sind. Ich weiß, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird mit stillen Teilhabern, ob die da auch auftauchen müssen. Aber normalerweise ist es ja immer so, wenn sich die Verhältnisse im Geldinput verändern, dann muss das im Handelsregister aufgeführt werden. Bis vor 1-2 Wochen war das wohl noch nicht der Fall. Ob es zum heutigen Tag so ist, keine Ahnung. Ich glaube, Monsis recherchiert da irgendwas. Wird Kopf wackeln. Und man weiß nicht, ob Geld geflossen ist und wenn ja, wohin. Also das ist auch so ein Punkt, den die Teams dann halt ansprechen, die sich jetzt in der EFA organisiert haben. Wo bleibt die Kohle? Wo Karitscha ja gesagt hat, nee, das ist so nicht. Das Geld aus, wie hat man das letzte Woche ausgedrückt? Komme ich gar nicht mehr drauf. Aber irgend so ein Wort war noch drin, was es so ein bisschen relativiert hat. Geld aus den regulären Geschäften sollen wohl fließen.
Ja, die Frage ist ja auch, was meine ich mit Investor? Ne? Mhm. Investor ist ja nicht unbedingt jetzt so ein Begriff nach dem Motto, das sind jetzt Mitgesellschafter, sondern, sag ich mal, irgendwelche Leute, die einen Geldspritze geben. Kann ja natürlich auch sein, dass sie einfach so Geld gegen eine Leistung gezahlt haben. Und ob die Leistung jetzt erbracht wird, ist eine andere Frage.
Ja. Ich glaube, so irgendwie werden in der Regel bezahlt oder so irgendwie so
war ja, die Formulierung. Aber so ich finde es halt nur faszinierend, da wurde wieder so großartig was rausbesonnen, ne? Da kommen 10 Millionen, bums, bum, 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 ne? Und Monate später. Ja.
Ja, jetzt kommen. Ja,
die haben ja nicht gesagt, wann. Also sie kommen.
Aber stimmt, stimmt. Verdammt, du hast das erfasst.
Aber der eigentliche Knall, wo es so langsam losging, war ja dann diese Eva, die sich ja dann formiert hat. Also es gab ja, glaube ich, letztes Jahr schon irgendwie so eine Teamvereinigung bzw. Spielervereinigung.
Ja, so eine Interessengruppe.
Mehr. Ja, so eine Interessengruppe, ja genau.
Ist sowas Großes eigentlich.
Und jetzt formieren sich oder haben sich bislang 8 Teams formiert, die EFA gegründet haben. Markus will was dazu sagen.
9. Nordic Storm hat sich jetzt angeschlossen.
Thunder übrigens auch. Also die hatten ja dann einen Tag, nachdem Izume seinen Rücktritt erklärt haben, nochmal intern so ein Schreiben rausgebracht, dass sie sich auch der EFA anschließen wollen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Über Sinn und Unsinn. Ja, die Eva, die ist ja dann in Aktion getreten und hat da so ein paar Dinger rausgehauen gegen Karajica, dass eben Zahlungen wohl ausbleiben, dass die ganze Kommunikation intransparent wäre. Gegen Zoom hat man da eher nichts so gehabt. Da hieß es dann eher so, naja gut, sportlich läuft das ja alles. Aber dass eben diese finanziellen Forderungen halt noch im Raum stehen. Dazu kann man natürlich nicht sagen. Aber wenn sich da jetzt so ein Block bildet innerhalb der EFL, was soll man jetzt davon halten, Jungs?
Also ich finde es ja, muss ja von letzter Woche mal kurz mal rückgeschlagen. Ne? Ich finde es halt so faszinierend. Ne? Mangelnde Transparenz, was Kommunikation angeht, Geldflüsse und so weiter und so fort. Und wenn die Zeit zurückdrehen, erinnere ich mich dann irgendwelche Vorwürfe Richtung AfD. Und was haben wir jetzt in der Palastrevolution? Ich glaube, so ein Déjà-vu.
Mich wundern da so ein paar andere Dinge auch noch. Und zwar ist jedes Mal, Elf war immer Izume, 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 Izume. Das war immer das Gesicht. Und alle haben immer, ja, Izume hier, Izume da, Izume hier. Und jetzt, wo es auf einmal so ein bisschen haariger wird, ey, der Karachi hat hier, oder Karatscha, ich weiß den Namen leider nicht, ich kann ihn nicht aussprechen.
Nimm mal einfach Mr. K.
Mr. K ist auf einmal der böse Junge. So, wo. Warte mal, ja, was, weißt du, das sind ja wieder 2 verschiedene Paar Schuhe.
Oh, mir fällt was ein. Vor Jahren, Kate, erinnerst du dich? Da habe ich schon mal erzählt hier. Die Elf habe ich damals verglichen mit dem Fire Festival. Also das, da wurde auch irgend so ein Typ, den Ja Rule oder wie dieser Rapper hieß, ne? Klingt jetzt vielleicht doof, ne? So ein weißer Neureicher, ein afroafrikanischer Rapper, ne, war dann das Gesicht des ganzen Dings, ne? Und am Ende war das Feierfestival nichts weiter als ja ein Käsesandwich und Styropor und alle haben gedacht, das wäre ja Paruka will in der Karibik. Nee, das war einfach nur ein paar Erste-Hilfe-Zelte. Und
das war Moment. Das Feierfestival war das größte Luxusfestival der Welt, aber auch
was das nicht stattgefunden hat.
Nicht stattgefunden hat, genau. Genau, ja. Das ist der Punkt. Und im Übrigen sind gerade vor 2 Wochen die Rechte am Namen Fire Festival versteigert worden für $250.000.
Wer ist bekauft denn den Scheiß?
Können wir mal bitte beim Thema bleiben, Jungs?
Mr. Kai.
Ja.
Aber die Parallelen sind geil, oder?
Vor allem, das ist Wissen. Junge, woher weiß man sowas?
Ach, keine Ahnung.
Hey. Wir haben uns vorbereitet.
Ja, aber war nicht mit Herrn E und Herrn K vor 1-2 Jahren auch schon, dass man gesagt hat, die sind nicht mehr ganz so die tollen Geschäftspartner, da gibt's nur noch Stress?
Ja, das ist ja so mein, dass Herr Izumi ja im Prinzip das Face war. Er war nur das Face vom Ganzen anscheinend.
Naja. Ja, er war die Außendarstellung. Das habe ich eigentlich im Gegensatz.
Naja, also ich sag mal. Mit
anderem Anwesenden habe ich das eigentlich auch so gesehen. Er war das Gesicht, das die Sache vermarktet. Und das Geld hat Herr K. Punkt, weil ich den Namen auch nicht vermutlich falsch ausspreche, hat Herr K. Punkt geregelt. Und der Schwerpunkt der Vorwürfe, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, richten sich ja auf die finanzielle Seite. Jetzt muss man allerdings sagen, solche Dinge geschehen nicht, wenn es trotz der Vorwürfe, die vielleicht richtig sind, den Franchises gut geht.
Aber die Sachen passieren auch nicht seit gestern, sondern auch schon seit 1-2 Jahren oder 3 Jahren. Und man hat nie in der Hinsicht gegen Herrn K. irgendwie mal was gehört, so nach dem Motto, ey, so und so und so ist das.
Vielleicht hat man da tatsächlich ja schon Informationen gefordert und getan und gemacht.
Dass das schon so ein bisschen länger am Gern ist, aber jetzt erst hochploppt.
Und hat sehr bewusst, denn ich sag mal, die Leute, die in der Presse sind, Rheinfeier Mitowner, ist Jurist, Rechtsanwalt, der wusste wahrscheinlich schon genau, möchte ich mal unterstellen im Positiven, eine Palastrevolution nach 4 Jahren macht weniger Sinn als nach 5 Jahren, wenn die Verträge auslaufen.
Oh.
Ja, der Vorwurf, der so ein bisschen im Raum steht, ist, dass dieses ganze Konstrukt, wie das alles mit Gesellschaften geregelt ist, eine Blackbox ist. Also ein Konstrukt, wo sehr undurchsichtig wird, wer wie zusammenhängt. Und jetzt beziehe ich mich auf einen Beitrag von Dirk Jaschox aus Facebook, der da irgendwie so eine Football-Gruppe leitet als Moderator. Die Elf besitzt eine Struktur, in der eine GmbH, European League of Football GmbH, den operativen Betrieb bündeln und gewährleisten soll. Diese GmbH wiederum hängt in einer Holding-ähnlichen Struktur, die offensichtlich wie eine Blackbox konzipiert ist und zu 71,74% der zu Karajica gehörenden SEH Sportbeteiligung GmbH gehört. Die SEH Sportbeteiligung GmbH ist wiederum eine 100%ige Tochter der SEH Sports and Entertainment Holding GmbH. Ja, und dazu gehören dann eben Vereine, wo er dann eben mitbeteiligt ist, wie SK Austria Klagenfurt, FC Viktoria 1889, wir erinnern uns, und HNK Siebenik, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Und von denen hört man wohl auch, dass diese wohl ein bisschen in finanzieller Schieflage stecken. So, und dann ist der Verdacht ja natürlich nicht weit, okay, wenn die denn da schon irgendwie in der Schieflage sind, und die EF ist damit irgendwie verstrickt, dass das dann auch Auswirkungen auf die EF hat. Gut, aber
das. Aber es war klar, wer so größenwahnsinnig ist und sagt, ich kann in Europa das besser machen, was die Master of Money Making in Klammern NFL nicht geschafft haben.
20 Jahre
nicht geschafft haben. Hab ich sowieso auch vor Jahren schon und auch hier mitgeteilt, meine Bedenken mitgehabt. Die viel größeren Bedenken habe ich damals schon geäußert bei einem Investor. Gut, es sind jetzt nur 72-73%, ja, aber er ist der Hauptinvestor. Mit welchen Gesellschaften dahinter, lassen wir mal völlig außen vor. Ein Investor. Ich habe damals schon, ich glaube, es war vor 4 Jahren, habe ich gesagt, ein Investor investiert Geld auf mittelfristige Zeit, das heißt 3 bis 5 Jahre, da kann man mal noch ein Jahr dranhängen, aber dann will er Geld wieder raushaben. Klappt das nicht, zieht er sein Geld raus, Tür und zu, Ende. Dann macht auch die ganze Verschachtelung wieder Sinn, weil es dann für den Investor einfacher ist. Ich kann nur hoffen, wenn, wir werden sicherlich gleich noch drauf kommen, wenn es irgendwo weitergeht mit Adam und Eva, dass man genau das nicht wieder so macht, sondern einfach mal guckt, wie läuft das denn bei den Godfathers of Money Making. Das ist auch eine Firma, die sich NFL nennt, die haben aber 32 Owner.
Ich habe eine interessante Vermutung im Internet aufgeschnappt. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung oder eine Idee, dass es vielleicht auch so gewesen sein könnte, dass die ELF als Idee so konzipiert worden ist, dass man erstmal versucht, eine Liga aufzubauen und das Ganze dann an die Amerikaner verkauft. Aber ob dem so ist, natürlich keine Ahnung, aber finde ich einen interessanten Gedanken.
Ja, ist nicht von der Hand zu weisen, die Idee. Ne? Die Frage ist, ob das jetzt wirklich so, ja, wenn der Amerikaner kannst du ja nur verkaufen, wenn wirklich klar ist, dass er Geld gemacht werden kann. Und nach 5 Jahren, also ich investiere beispielsweise 100.000 Euro und pack die mir ins Tagesgeld rein, statt zu investieren, dann habe ich nach 5 Jahren mindestens 10.000 Euro raus, nur an Zinsen. So, und das ist das, was ein Investor denn teilweise auch nachdenkt. Hat sich eher gelohnt, das einfach nur fest anzulegen, irgendwo das Geld, oder gehe ich Risiko ein? Das heißt, ich will 10% plus X haben nach 5 Jahren. Und das X sollte verdammt hoch sein.
Und das ist ja das Problem, Risiko lohnt. Nachdem die Eva dann losgelegt hat mit ihren Verlautbarungen, wurden ja auch viele Interviews geführt, auch teilweise mit Ownern. Und da ist dann halt auch der Satz gefallen, ne, dass nach Jahr 4 immer noch kein Break-Even-Point in Sicht ist. Also sprich, der Punkt, wo Einnahmen genauso groß sind wie die Ausgaben. Also sprich, dass das irgendwann sich mal anfängt zu rechnen. Und an dem Punkt sind sie halt noch nicht und jetzt werden sie halt langsam ungeduldig. Und das hat dann wohl auch damit zu tun, dass eben gewisse Gelder wohl nicht fließen sollen. Aber das können wir halt natürlich nicht, das können wir nicht nachvollziehen.
Nein, als Investor hast du ja halt Anlagevermögen und Steuervorteile und die hast du halt nur deine 2-3 Jahre und dann willst du dein Geld halt wieder haben, wie Markus gesagt hat, ne? Ja. Und wenn du das Geld dann nicht wieder kriegst, dann verbrennst du halt die Kohle. Hast zwar den Steuervorteile für 3 Jahre, aber dein Geld ist weg. Toll.
Richtig, ja.
Bringt dir auch nichts.
Ja, und so geschehen dann eben auch beim Björn Werner, der dann letztes Jahr sich rausgezogen hat und dann jetzt letzte Woche verkündet hat, dass er 5.000 miese gemacht hat.
500.000, nicht 5.000.
500.000, Entschuldigung. Also Hintergrund zu dieser Aussage war halt, dass nachdem Izumo seinen Rücktritt erklärt hat, dass ja viele ihm vorgeworfen haben, ja, jetzt hat er sich die Taschen voll gesteckt und jetzt macht er einen flotten Schuh und Björn Werner ist ihm halt zur Seite gesprungen und hat gesagt, ja, nee, also mit Bereichern war jetzt hier nicht viel. Wir haben hier viel Geld reingesteckt und viel Geld verloren. Dann denke ich mir aber halt, also wenn ich da 500.000 Knatter reinstecke, da muss aber echt was schiefgegangen sein, dass das Ding verbrannt wird. Also 500.000 ist kein Pappenstiel, ne? Also das ist gute Güte. Und dann kann man sich so ungefähr vorstellen.
Kann ich dir schnell verbrennen, kein Problem.
Ja, dann hältst du Feuerzeug ran, ist klar. Aber wenn du jetzt halt von der Geschäftsidee ausgehst und dann versuchst du ja auch irgendwo, also du investierst ja nicht irgendwo blind deine Kohle rein, sondern schaust ja, wo sind Chancen und wo sind die Risiken. Und ein normaler Geschäftsmann sagt, okay, wenn die Chancen höher sind als die Risiken, dann gehe ich ins Invest und hoffe, dass ich meine Kohle rauskriege.
Ja, und 500.000 Euro, glaube ich, ist auch für einen Björn Werner eine Menge Geld, weil der hat ja keine 200, 300, 400 Millionen Euro mit Football gemacht. Ne, der hat seine, vielleicht seine 5 bis 10 Millionen hat er vielleicht gemacht. Ja. Ich weiß es nicht, das kann man zwar nachlesen, ich will da jetzt auch nichts sagen, aber da sind 500.000 Euro schon ein sehr großer Anteil.
Also ob er jetzt Millionär ist oder nicht, ist also mir persönlich für, ist das Wumpe. 500.000 Euro als Investor ist einfach schon mal ein Batzen Geld für so einen Sport.
Ja, aber wenn du so viel Geld hast, dass du bei, ich sag mal, wenn du 5 Euro investierst, sagst du, geil, 5 Euro, und das interessiert dich nicht. Aber, weißt du, für so einen Multimillionär sind 500.000 Euro wie für dich 5 Euro vielleicht. So, das, die Relation ist für uns ja nicht ganz so nachvollziehbar.
Also, wenn ich bei den Summen bleibe, die ich hier relativ realistisch halte, die du gerade genannt hast, dann sind das immerhin 5 bis 10% seines Vermögens, die er investiert hat.
Deswegen sage ich das ja.
Ich geh mal davon aus, dass der Gesprächsgruppenleiter auch mehr Vermögen hat als 50 Euro. Weil dann würde es ja die 10% auf deine 5 Euro, die du gerade genannt hast, kommen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also zumindest 75. Nein, aber ich glaube, das, was wir alle dabei vergessen, du hast gerade gesagt, dann habe ich mein, wenn es dann Bach runtergeht, dann habe ich mein Geld verbrannt. Welches Geld hat er denn verbrannt? Wer besitzt die ELF? Das ist, wie heißt die Betriebsgesellschaft?
SEH Dingsbums Holding.
Ist aber ich meine eine GmbH. Eine GmbH zu gründen kostet in Deutschland
25.000.
Aha. Mindestens. Da sind 10 Millionen geflossen und keiner weiß wohin.
Ja, das, ja, heißt, das heißt
mein
ja,
Mikrofon.
Nee, das heißt ja nur, nachdenken. Das heißt ja nur, wenn diese GmbH in Haftung genommen wird, dann halt mit diesen 25.000 Einlagen.
Mindesteinlage, genau, die Haftungszeit, die Mindesteinlage.
Das heißt ja nicht, dass du nicht zusätzlich investieren kannst. Also die 25.000 ist nur das, wofür
die Investoren kann. Aber was verbrenne ich? Ich verbrenne 25.000. So.
Mindestens, ja. Also meine Geschäftseinlage, ne, ich gehe jetzt mal von aus, dass er Björn Werner, das ist ja nicht irgendwie ein Imbissbudenbesitzer, der jetzt mal spontan Football geil findet und einfach mal 500 Riesen da reinbuttert, sondern der ist ja im Prinzip jemand, der ja an die Sache geglaubt hat, wie ein Startup-Unternehmen. Da ist jemand dabei, der brennt für die Sache und kann sich vorstellen, das funktioniert. Und jetzt hat der Björn Werner festgestellt, nope. Ne? Und das ist für mich immer noch die bitterste Erkenntnis. Ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Laden, irgendeiner macht jetzt einen komischen Laden auf und ich finde die Idee relativ cool, habe davon keine Ahnung, weil ich finde das irgendwie cool, steck da jetzt meine paar Euro rein, dann hole ich mein Geld wahrscheinlich relativ schnell raus, sobald mir irgendwas spanisch vorkommt. Ne? Aber wenn das jetzt so eine Sache ist, die früher so mein Hobby war, mit der ich früher dann auch irgendwann später mal Geld verdient habe und immer irgendwie an dieser Sache noch hänge, dann hast du eine andere Leidensfähigkeit, denke ich mal, als Investor, ne? Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert.
Und, ja. Und vielleicht, und das meine ich gar nicht negativ, zu viel Gutgläubigkeit.
Das kann sein. Also er sagte ja auch in seinem Statement, dass er mit dem Ding einen Footprint hinterlassen wollte, sowohl für die Stadt als auch für Land Football. Das glaube ich ihm.
Glaube, ja.
Das glaube ich ihm. Football, Herz und Seele. Er hat auch viel für Jugendliche hier in Berlin getan. Auch viel für seinen alten Heimatverein, die Adler, hat da Jungs mit Hoodies und sowas allem Möglichen ausgestattet. Das glaube ich ihm schon. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass er mit Football Geld verdienen will. Ich will ja nur damit sagen, also wenn man schon 500.000 verbrennt, dann muss da schon wirklich arg was schiefgegangen sein in dieser ganzen Orga. Und das ist mein Punkt, den ich damit machen will. Dass da so viel Unprofessionalität dahinter steckt, dass man sich dann irgendwie schon am Kopf fassen muss.
Ich glaube auch, dass ja, auf der einen Seite eher wahrscheinlich da mit allem hundertprozentig recht hat, aber wir nie die Wahrheit wirklich erfahren werden, weil auch ein Björn und ein Patrick Izume werden sich ja wahrscheinlich mit ihrer Bromance unterhalten und da wird der Herr E. wahrscheinlich auch gesagt haben, du pass auf, das knallt ja in den nächsten 1-2 Jahren. Wäre schön, wenn wir uns da so ein bisschen oder du dich da auch rausziehst, um ihn selber auch zu schützen.
Ich denke halt auch, also die Aussagen, die jetzt Izumo und Björn dann halt getroffen haben, waren ja alle jetzt so ein bisschen nebulös, ne? Nach dem Motto, man würde gerne mehr sagen, aber man darf halt auch nicht. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das dann halt irgendwann vielleicht in eine justiziable Richtung gehen könnte und man zu dem Zeitpunkt eben so schlau sein muss, um dann nichts zu sagen, um dann juristische Maßnahmen nicht zu gefährden. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, definitiv. Ja.
Also ich sag mal so, es ist ja alles unternehmerisches Risiko, was sie da eingegangen sind. Ne? Und das ist etwas, wo man halt mit rechnen muss. Ich stecke irgendwo Geld rein. Ich bin ein Unternehmer. Sobald ich Investor bin, bin ich Unternehmer. Und dann habe ich auch ein gewisses Risiko, das ich zu verantworten habe. Was ich hinnehmen muss. Ne? Wenn das einfach scheiße läuft, dann ist es mein Risiko. Ne? Und da ist es dann halt gut, wenn man das Geld rauszieht. Ich denke mal, die 500.000, ich kenn's selber jetzt natürlich nicht in dieser Summe. Ne? Aber wenn ich an irgendeine Sache, sag ich mal, geglaubt habe, dann habe ich auch jemanden schon mal einen Helm gesponsert. Ne? Aber, ja, der hatte kein Geld, dann, ach komm, hol ich dir einen Helm, mein Gott. Und dann glaubst du halt an die Sache. Natürlich geht es dann öfters, als er lieb ist, den Bach runter. Ne? Und dann sagst du, okay, jetzt hast du hoffentlich dazugelernt. Wenn du Pech hast, hast du es nicht. Und bei Björn Werner ist es halt nicht 500 € für 500 € ein Helm, sondern 500.000. Ne? Boah, also ich fühle ein bisschen mit. Ein bisschen jedenfalls.
Tja. Jetzt ist es halt auch so, dass viele von den enttäuschten EF-Fans in Izume so ein bisschen auch die Mitschuld geben. Mitschuld
ist vielleicht untertrieben.
Also, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, nachdem er hat ja dann selber ein Statement dann veröffentlicht, in die Kamera gesprochen und hat sich bei allen möglichen Leuten bedankt. Zuerst den Investoren und Wegbegleitern. Und irgendwann mal später dann den zahlenden Fans, was ich dann schon ein bisschen eigenartig fand, dass sie halt so spät genannt worden sind. Aber wer gar nicht vorkam, war jetzt zum Beispiel eben die ganzen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben, die da kostenlos, also ohne Bezahlung da mitgewirkt haben und da viel Herzblut reingesteckt haben und an die Sache irgendwie geglaubt haben. Das fand ich halt so ein bisschen schade und denke mir, okay, wo ist da jetzt dein Augenmerk? Wer ist dir jetzt wichtiger, die Investoren oder die Fans, für die du es eigentlich mal machen wolltest? Aber gut, das ist jetzt halt auch nur Haarspalterei. Ja, wenn man jetzt so guckt, ist ja schon so ein bisschen, als würde man so einen Abgesang auf die ERF leisten. Wie seht ihr das? Wird sich die ERF jetzt danach noch halten? Wie wird es jetzt weitergehen? Wie ist euer Gefühl?
Also ich sag mal so, hättest du vor 3, 4, 5 Tagen gefragt, würde meine Antwort jetzt komplett anders ausfallen. Und nachdem man sie jetzt sieht, was für Strukturen die... Wer ist sie nochmal? Eva?
Mhm.
Okay, gut. Bald gehen uns die 3 Buchstabenkombinationen aus in Europa. Also was für Strukturen die schon so annimmt, ne? Puh, ich weiß nicht, ob die Elf das überlebt. Ich habe da gerade so meine Zweifel. Ich habe das Gefühl, das nächste Finale wird das letzte Finale. Wir hatten jetzt auch schon ein Spiel gehabt, was abgesagt wurde, was gewertet wurde, was für so ein kolportiertes Liganiveau echt ein Unding ist.
Marco, wie siehst du das?
Ja, ist schwierig. Mein Bauchgefühl sagt, nächstes Jahr gibt's keine Elf mehr. Mhm. Und jetzt muss der Verband sehen, dass er, also der Footballverband, der richtige Footballverband.
Der lachende Dritte.
Der muss jetzt irgendwie sehen, dass ich meine, sie machen ja schon eine Menge, aber jetzt müssen sie, glaube ich, den Leuten das so einfach wie möglich machen, zurückzukehren und es auch interessanter gestalten und ein bisschen sexy machen, was also den GFL-Football oder allgemein den Vereins-Football, und dann glaube ich, vielleicht haben wir daraus auch gelernt, wie man es zukünftig besser machen kann.
Hast du gerade gesagt, der Verband sollte jetzt schnell reagieren?
Ja, habe ich gesagt.
Du hast gesagt, Verband schnell und reagieren in einen Satz.
Aber das sehe ich auch so. Das ist jetzt die Chance, da als lachender Dritter rauszugehen und sich die ehemaligen Spieler wiederzuholen.
Ich habe nicht über den Verband gelacht. Ich habe über den Spruch gelacht. Vielleicht haben wir draus gelernt. Mhm. Das glaubst du doch nicht wirklich, dass da irgendjemand was draus gelernt hat.
Naja, ich sag mal, die EF hatte ja schon einen Impact auf zumindest die GFL, die ja daraufhin versucht hat, sich selber so gewisse Qualitätsnormen zu verschreiben, um das Ganze so ein bisschen professioneller wirken zu lassen. Also sprich Streaming, das gleiche Auftreten, Corporate Identity, auch zu den Spieltagen. Wir hatten Coach zu erscheinen auf dem Spielfeldrand und so eine Geschichten. Also da versucht man ja schon irgendwie so eine Linie zu fahren, um nach außen hin so ein bisschen seriöser zu wirken, Maßnahmen zu ergreifen, um Spielabsagen zu verhindern, beziehungsweise generell Segelstreichen aus der Saison zu verhindern. Also man
unterschlag bitte nicht die Tischhussen. Nicht die Tischhussen unterschlagen. Der größte Wurf seit 25 Jahren, Tischhussen.
Richtig. Also ich war ja am Wochenende Kiel mit Kiel unterwegs. Wir waren ja in Dresden gewesen und haben ja gegen Dresden gespielt. Und Dresden hat in ihrem neu eröffneten Stadion gespielt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Ding ist, wenn ich das vergleiche mit den Sea Devils oder wie auch immer, das Ding ist so geil, das glaubt ihr gar nicht. Das Stadion, die Organisation da drumherum, das ist besser, glaube ich, organisiert als der Sea Devils Football. So.
Du meinst, die zahlen die Pacht?
Ja, aber also nicht nur Dresden, aber auch Braunschweig mit ihrem Stadion. Und jetzt diese 16. fahren wir nach München zu den Cowboys. Das ist auch ziemlich schick da. Also der deutsche Football ist attraktiver vor Ort eigentlich als der ELF-Football.
Guckt jetzt zum Beispiel den Stadiontag in Rostock an, ne? Also die machen das zwar einmal im Jahr, sie versuchen, glaube ich, das demnächst auch zweimal im Jahr hinzukriegen, aber selbst das sieht schon mega nice und crispy aus, wenn man da hingeht. Finde ich.
Mhm. Ja, also GFL 1 und 2,
gibt der GFL bei irgendeinem Nischensender ein bisschen mediale Aufmerksamkeit in Bewegtbildern. Hol die Leute von der EFAF und mach den europäischen Wettbewerb mal zu einem richtigen europäischen Wettbewerb.
Also ich glaube, die Transformation, die irgendwann zwingend notwendig wird für die GFL, ist, dass die Teams aufhören, Vereine zu sein, sondern die müssen dann halt auch eben Unternehmen sein, um die Leute zu bezahlen, um dann auch dementsprechend mit den Leuten trainieren zu können. Ich glaube, das wird irgendwann unabdingbar sein, da aus dieser Nische rauszukommen. Ich meine, guck dir Sport an wie Handball, Volleyball. Das ist alles wesentlich professioneller als das, was wir hier tun.
Ja, aber da muss das Geld halt da sein. Und Handball zum Beispiel hat ja den Vorteil, dass es nicht so kostenintensiv pro Kopf ist. Ne?
Ja, das ist im Football schon eine Materialschlacht.
Beim Handball ist die Materialschlacht relativ überschaubar. Weil mein Equipment für meinen Spieltag passt in so einen ganz kleinen Rucksack.
Also man macht ja manchmal so zwei Apfelschollen zu viel und dann hat man ja so Träume, ne? Mhm. Das kennt ja jeder von euch. Und ich sag mal, wenn jetzt der Verband und der Herr E. sich mal sagen, okay, jetzt geht's hier mal wirklich um Football und nicht um wirtschaftliche Dinge. Vielleicht ist ja die Nische da, dass die anstatt der Elf dann der GFL-Football da gezeigt wird bei ProSieben Max. Wenn die weiter Interesse am Football. Die Streaming, was wir haben, diese Livestreaming, was manche Teams haben, die machen das schon sehr gut und sehr professionell. Das heißt, rein theoretisch kann man sich sogar ein bisschen dran bedienen. Mhm. Und vielleicht ist das diese eine Hürde, die wir brauchen, um den Amateur-Football zu professionalisieren.
Ich glaube nicht, dass du bei einem so großen Sender da Fuß fassen wirst, weil die TV-Quotenzahlen der ELF ja bei irgendwo 0,4%, glaube ich, liegen. Zum Vergleich die NFL bei RTL, die geht Richtung 20%.
Andere Frage. Als die FLE, der damals doch hart in den Sack gehauen hat, da hat es ja ein Team doch ganz gut überlebt. Die Hamburg Blue Devils. Gott sei ihrer gnädig, gibt's die noch? Gute Frage, muss ich mal kurz nachgucken. Wahrscheinlich irgendwo ganz weit unten, leider Gottes. Ne, aber zumindest
vierte Liga.
Vierte Liga für Hamburg Blue Devils Verhältnisse vor über 20 Jahren. Oh mein Gott. So weit am Arsch unten. Krasse Scheiße. Aber die haben es ja jahrelang gut damit überlebt und die wurden ja damals direkt in die GFL, damals noch erste Bundesliga, reingehieft. Ist das theoretisch, seht ihr da vielleicht so eine Möglichkeit, zumindest für die deutschen Teams, dass sie in die GFL reingehievt werden?
Ja gut, die wollen ja die Struktur jetzt ja eh ändern, ne? Also es werden weniger Teams in der GFL sein demnächst.
Ja, ja also gut, die Strukturänderungen sind ja bekannt. Nach denen kann man gar nicht machen.
Aber ich würde aber gerne noch mal zurückkommen zu der ganzen EFA-Geschichte, beziehungsweise welche Chance hat noch die ERF? Also die einzige Chance, die jetzt ja noch haben, ist jetzt irgendwie sich von der ERF-Seite her mit den Vereinen zusammenzusetzen und mit denen zu reden. Aber mittlerweile reden ja irgendwie nur noch alle über Facebook und Instagram miteinander. Also irgendwie scheint da ja schon so ein Tischtuch durchschnitten zu sein. Und so wie man schon gehört hat, hat ja die EFA handfeste Pläne gemacht, eine eigene Liga zu starten. Man hat sich da auch schon Namenrechte gesichert und dergleichen. Und es steht wohl auch schon eine Anfangsfinanzierung, so wie ich heute gelesen habe. Also wenn jetzt die ERF in den Sack hauen sollte, welche Chancen hat eine EFA?
Wenn sie gewisse Dinge anders machen,
welche?
Hat sie eine, sagen wir so, mittelprächtige Chance.
Welche Dinge denn?
Das ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Man muss nur mal gucken, wie machen es die Godfathers of Moneymaking. Das heißt, die Adam- und Eva-Mitglieder müssen alle Franchises, die drin sind, müssen zu gleichen Teilen ohne an der Liga, wie auch immer sie heißt, sein, um da alles in gleichen Teilen mitbestimmen zu können, beziehungsweise finanziell in gleichen Teilen geregelt zu bekommen. Denn dann sorgen sie dafür im nächsten Schritt, dass das Produkt spannender bleibt. Und da sind wir bei den Regularien, über die man in der ELF nachgedacht hat, die sicherlich ihre Begründung haben, die aber nicht dazu beitragen, dass das Produkt spannend bleibt. Wenn ich nur um einen Teil zu nennen, wenn ich dann hingehe und sage, die Spieler aus den Mitgliedstaaten, das heißt da, wo die Franchises herkommen, sind European oder Homegrown, wie sie heißen, in allen teilnehmenden Ländern, dann habe ich eine Spielerwanderung, die das ganze Produkt wieder spannender macht. Dann könnte zum Beispiel auch ein unterlegenes Team, welches auch immer, ich brauche jetzt keine Namen nennen, auf einmal gute Spieler bekommen, was die wieder auf einen ganz anderen Level heben könnte. Siehe Nordic Storm. Klar, wir wissen, die haben viel mit Geld gemacht. Ob da alles koscher ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Die kamen aus dem Nichts und spielen oben mit, war aber auch abzusehen. Die haben es aber auch geschickt gemacht, die sind in zwei Ländern angemeldet, das heißt, die haben zwei Nationalitäten, dürfen sie als Nationals wohl mitführen, nämlich Schweden und Dänen, die ja bekanntlich im europäischen Football nicht gerade die schlechtesten sind.
Ja, so wie ich gehört habe, haben sie bei den Enthroners das auch ein bisschen weiter gefasst und bei den Schweizern. Also bei den Schweizern durften, glaube ich, auch Italiener mitmachen.
Ja, Moment. Ja. Und wenn bei den Ungarn die Serben mitmachen dürfen und von mir aus die Kroaten, das ist alles schön und gut. Nur welche Rolle spielen die Serben, die Kroaten, die Ungarn, die Italiener? Naja, die Italiener, okay, und die Schweizer im europäischen Football, so gut wie gar keine. Im Vergleich zu Dänen und Schweden. Die Italiener haben Erfolge gehabt durch Glück.
Also ich denke,
das muss man mal ganz klar sagen. Aber sie spielen keine Rolle. Und die Italiener, glaube ich, sind in der Schweiz nicht als Homegrown zugelassen.
Ich habe es irgendwo gelesen, dass die da mitmachen durften. Aber
und viele Dänen sind in der GFL unterwegs und wurden auch als europäische Importspieler. Aber Dänen und Franzosen sind, glaube ich, mit, und Engländer, das sind die meisten Importspieler, die du eigentlich hast dann in dem German Football.
Also ich denke...
Das haben die da oben ganz gut gemacht. Das heißt aber grundsätzlich...
Markus, ich will auch mal was sagen hier. Verdammte Axt.
Wenn ich da eine ja, Gleichheit schaffe, dann habe ich auch ein spannenderes Produkt und das lässt sich besser vermarkten. Dann habe ich auch andere Spiele. Punkt.
Also jetzt du. Danke, Markus, danke. Ja, ich habe es ja schon vorher gesagt, ne, der Mann, der sämtliche Redezeit sprengt. ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, um das Produkt erfolgreicher zu machen, musst du erstmal weggehen von den Homegrowns, sondern viel mehr Imports, und zwar hochqualitative Imports holen. Nicht so diese dritt- und viertklassigen Imports, die kein Schwein kennt, sondern Leute, die in der CFL spielen können oder das, was früher mal XFL war, so eine Leute ranholen, die wirklich noch irgendwo aktiv denn guten Football gespielt haben und wer davon kennt denn die? Und davon mehr. Und das bedeutet, die Teams und die Liga müssen noch mehr Geld in die Hand nehmen, um das Ganze halt aufzublasen. Weil die Leute, die bei uns Football spielen wollen, gucken wollen, die wollen das Spektakel sehen. Die wollen keine Homegrowns sehen, die vielleicht in der GFL spielen. Noch nicht mal das. Also in der EFL haben wir dann auch schon Dritt- und Viertligisten mitgespielt. Und das hat ja keinen hinterm Ofen vorgeholt.
Ja, du möchtest das Niveau steigern. Darum geht's hier nicht. Keiner hat von Niveausteigerung des Footballs gesprochen.
Natürlich, anders kannst du das Ding
wer, gar nicht erfolgreich machen. Wer bitte schön, der ins Stadion in die ELF geht, -5%, okay, hat denn Ahnung von Football? Wer kann denn von denen sagen, ob das guter oder schlechter Football ist?
Du, nein. Da bin ich genau bei Markus. Also ganz ehrlich, da sind wir wahrscheinlich
anderer Meinung. Das sind doch die EFL-Fans, die mittlerweile sagen, denen ist der Sport zu langweilig geworden. Allein schon auf der Tatsache, dass du so hohe Blowout-Raten hast. Und dann kannst du auch nicht
mehr. Ich komme auf meine längere Aussage
zurück. Du kannst das Ding doch nicht mehr mit Homegrowns gestalten, die im Vergleich zu Imports keine Leistungen liefern. Sondern du musst dann, also entweder verzichtest du komplett auf Imports, dann wird das Ganze langweilig.
Die Leistung der guten Homegrowns ist besser verteilt. Und das ist die Basis der Teams.
Aber dann hast du wieder diesen langsamen, langweiligen Football.
Ich glaube, das Problem
Wer kann nochmal 95% im Stadion wissen nicht, ob es langsam oder schnell ist?
Ja, ich glaube, da tust du den Leuten
ein bisschen Unrecht. Die sehen nur Scoreboard.
Da tust du den Leuten Unrecht. Es gibt genug Leute, die mittlerweile NFL-Football gucken und sich dann vielleicht auch mal NFL-Spiele angucken. Und wenn du dir ein NFL-Spiel zum Vergleich zum ELF-Spiel anguckst, dann siehst du auch ganz deutlich die Unterschiede.
So. Ich glaube, das Problem
ist, die Leute ganz wollen viele Spektakel Trainer, die haben. Sich damit beschäftigen, können vom Video nicht absehen, ob das schnell oder langsam ist. So, der Fernsehzuschauer, der ins Stadion geht, der kann schon dreimal nicht.
Ja,
weil er noch gar nicht live gesehen hat, wie schnell so ein College-Spiel oder NFL-Spiel ist.
Halt mal die Leute nicht für so doof. Wie gesagt, die NFL spielt mittlerweile auch einige Spiele in Deutschland, in England. Wir haben jetzt den nächsten College-Spiel hier in Deutschland. Die Leute haben Vergleichsmöglichkeiten.
Ich glaube, das Problem ist aber auch, und das ist auch der Grund, warum die Düsseldorf Panther jetzt jahrelang nicht davon profitiert haben, dass es Winefire nicht gab. Die Leute wollen ein Spektakel haben, die wollen das Gesamtpaket haben, die wollen den ganzen Event haben.
Geht die wollen, nicht um Football.
Ja, aber auch da heißt
man kann es auch, sag mal, relativ schnellen, also verhältnismäßig attraktiven Football spielen. Es juckt bloß keine Sau, wenn es nur Hot Dogs gibt.
Richtig, und das ist mittlerweile das Drumherum, was entscheidend ist, und das macht die Elf besser als die GFL-Teams. Genau.
Aber dafür brauchst du Knete,
aber
und selbst, da fängt das wieder an.
Aber selbst wenn du das mit den Homegrowns machen willst, musst du mehr Kohle rein investieren, damit diese Homegrowns professioneller trainieren können. Also du kannst nicht so weitermachen wie die ELF. Alle Teams müssen halt mehr investieren, um zu sagen, die Spieler werden bezahlt, damit sie halt fünfmal die Woche trainieren können, um eine vernünftige Leistung zu erbringen.
Keine Chance.
Ja, aber dann hat ja die Eva eben damit auch keine Chance. Und darauf will ich ja hinaus.
Ich war in Düsseldorf gewesen bei den Panthers, ja. Und das
Panthers. Also wie willst du die Düsseldorf Panther ärgern, indem du Panthers sagst oder Pandas?
Panther.
Die Sportanlage gar nicht schlecht. Das Spiel, und Düsseldorf spielt einen guten Ball, auch in der GFL. Aber die haben da eine Pommesbude stehen. Die haben da ein Pavillon stehen mit zwei Bierzeltgarnituren davor, wo sie ihre Fansachen verkaufen. Da fehlt einfach dieser Eventcharakter. Die haben da vorne haben sie ihre, das ist dieses Messegelände, da ist ja der Parkplatz, geil zu erreichen mit allem drum und dran. Wenn da ein bisschen mehr Spektakel drumherum wäre, würden die das Stadion vollkriegen.
Und das ist eins der großen Probleme, ne? Dann hast du dann Teams, die kümmern sich darum, oder Vereine, die kümmern sich da relativ wenig drum, ne? In Krefeld haben wir Glück, da haben wir die Grotenburg, da hat genug Sponsoren, die da irgendeinen Wagen hinballern. Ausnahmeerscheinung. Andere Teams, wie du gerade eben gesagt hast, die haben eine Pommesbude da. Ne? Wenn du Glück hast, haben sie noch einen zweiten Karren da, der irgendwelche in Soling da, den Soling-Dollar oder was das nochmal hieß, dann verkauft, damit du dann da deinen blöden Burger holen kannst. Glückwunsch. Wenn du richtig geil bist, hast du eine Hüpfburg. Und das ist deutscher Football.
Und Kinderschminke.
Und Kinderschminke? Ist nicht zu unterschätzen, Kinderschminke. Ne? Und mein Geheimtipp an alle Teams, ne? Besorgt euch einen Eiswagen am Sommer. Vor allem, wenn ich mal komme, ich will Eis haben.
Oder eine Gartendusche.
So, und Braunschweig Lions, die haben vorm Stadion, haben die eine Bühne, die haben da irgendwelche Fangeschichten, die haben da Musik, die haben da keine Ahnung was und haben ihre 3.000, 4.000 Leute im Stadion. Ja, natürlich, das Braunschweig-Stadion ist ein bisschen zu groß für die Masse, die da leider nur kommt. Aber die machen es richtig, meiner Meinung nach.
Ja, du musst halt ich sag mal so, du musst eigentlich darauf hinauszielen, dass irgendein Papa mit seinen Kindern hinkommen will. Und dann hast du gewonnen. Oder dass zumindest, wenn der Papa spielt, ne, die Mutti kommt mit den zwei Blagen und die sich den dort total wohl aufbewahrt fühlen, ne, dass sie zumindest vielleicht noch ihre Freunde mitbringen oder Freundinnen und auf einmal ist das Stadion auf einmal voller. Und dann hast du irgendwann mal so einen Selbstläufer, aber halt nur mit Hotdogs funktioniert das nicht. Es sei denn, sie sind die Hotdog des Todes, denn eventuell.
Und sind wir mal ehrlich, für einen 7, 8, 9, 10-jährigen Jungen oder Mädchen ist Football doch eigentlich langweilig.
Wenn er keine Ahnung von Sport hat, definitiv. Und selbst wenn die Football bei den Bambinis spielen, dann nach 15 Minuten ist er die Aufmerksamkeitsspanne weg.
Ja, aber das Drumherum ist geil.
Ja, und da brauchst du halt Stimmung. Und für eine gute Stimmung im Stadion brauchst du halt auf den Quadratmeter relativ viele Leute. Ne? So ein Riesenstadion wie damals der Huber da in Frankfurt in seiner Kathedrale des Footballs mit seinen 5.000 Zuschauern, die haben sich ja da verlaufen. Ne? Da kommt ja keine Stimmung auf. Aber hast du so ein kleines Ministadion, Kiel-Holtenau von mir aus, da sind 5.000 Leute, das ist die Bude voll.
Ja.
Der Marco grüßt.
Zum Glück mit der linken Hand.
Achso, das war die falsche Seite.
Nein, ich wollte ausnahmsweise mal was sagen. Danke, dass ich auch mal...
Alter.
Entschuldigung. Ich war das erste Mal mit meinem, beziehungsweise dem Junior meiner Lebensgefährtin in Duisburg bei Rheinfire vor 2 Jahren, glaube ich, war es, gegen die Sea Devils. Da haben ja die Seamen auch noch in der ELF gespielt. Hatte den Grund, dem oder den beiden eigentlich mal zu zeigen, wie ein ordentliches Football drumherum, respektive Stadion, respektive Zuschauer etc. aussehen kann. Weil die ja nichts anderes kannten, logisch. Der Junior, der mittlerweile dann nochmal bei Rheinfire mit mir war, erzählt von 2 Dingen. Die Zuschauerzahlen. Relativ hohe Zuschauerzahlen in einem relativ kleinen Stadion kommt unheimlich gut. Und das Drumherum. Er spielt ja selbst Football. Frag mal, gegen wen die gespielt haben. Das weiß der heute nicht mehr. Aber welche Bands aufgetreten sind, das kann er dir sagen.
Ja, war es ein gutes Spiel, wenn er nicht mehr weiß, wie er gespielt hat.
Wer sich erinnern kann, war nicht dabei. Genau. Anderer Kritikpunkt der Eva war ja, dass es aus Sicht der teilnehmenden Teams in der Eva keinen Sinn macht, gegen ja, die Schwächlinge Kellerkinder zu spielen, also sprich Centurion, Thunder und Mercenaries, weil sie für diese Spiele keine Karten verkauft kriegen. Und jetzt hat der Thunder irgendwie nochmal ein Schreiben rausgebracht, ich glaube es war intern, dass sie sich der Eva anschließen wollen. Ist die Kritik berechtigt? Sollte sich die Eva solche Teams wie Thunder und Co. irgendwie vom Leibe halten oder sollen sie die mitnehmen? Nicht alle auf einmal. Das ist peinlich,
wenn nur 4 Teams dabei sind, ne?
Ja, die EFL mit 5 Teams, ja. Also die MySearch wäre ja dann auch noch dabei. Oh, und die Enthroners wären, glaube ich, auch noch dabei.
Die Frage ist, ob man, wie ich eben schon mal kurz ausgeführt habe, die Regularien ändert. Dann macht Sinn, sie mitzunehmen. Wenn man sie nicht ändern will, dann macht es keinen Sinn. Punkt.
Gerade im Hinblick halt auch auf die Lizenzprüfung. Ne? Ich meine, macht irgendwie keinen Sinn, irgendwie schon insolvente Teams irgendwie mit rüber zu schleppen, oder? Wo man dann die Gefahr läuft, okay, in halbem Jahr sind sie eh nicht da.
Das war so ein Punkt, da wo die Elf mich teilweise so ein schlechtes, sag ich mal, Pyramidensystem ein bisschen erinnert hat. Da eine neue Franchise, da eine neue Franchise, da eine neue Franchise, wo ich mir teilweise dachte, warum zur Hölle da? Hat einer mal wirklich wachen Auges mal überlegt, ist das wirklich machbar, in 2-3 Jahren dort wirklich ein gutes Programm zu haben, wo man sagen kann, die sind wettbewerbsfähig? Istanbul beispielsweise. Irgendwo im Hinterland von Andalusien.
Ja, ich glaube, da hat man auch
Machbarkeit.
So den einen oder anderen Schnellschuss gewagt, der dann irgendwie nach hinten losgegangen ist.
Also Burger King zum Beispiel lässt ja auch keine Burger King-Filiale zu, wenn die andere Burger King-Filiale noch in Sichtweite ist. Weil es macht ja keinen Sinn.
Ja, aber dann musst du dir komplett auch den Gedanken weiterführen, warum gibt es die Centurions und die Düsseldorf Rhinefire
zur selben Zeit? Das ist ja was viele Leute schon beschäftigt hat. Ne? Also,
Köln ist ja aber geschichtlich begründet.
Ja, aber ne? Wirtschaftlich
Düsseldorf und Köln, mein Freund. Ne? Das ist ja, also entschuldige mal, ne? Also zwischen Düsseldorf und Köln passt nur Langfeld und Leverkusen zwischen. Ansonsten ist da nichts mehr.
Leverkusen ist seitlich dran und nicht dazwischen, du Honk.
Auf der anderen Seite sieht es dazwischen, mein Freund. Hallo. Das ist ja das, was Markus ja aber sagte. Durch die Regularien, die wir hatten, macht das keinen Sinn, Düsseldorf und Köln als ELF-Team zu haben.
Von der Entfernung.
Nein, das war geschichtlich begründet. Zu Zeiten der NFL Europe hat man ein neues Team gegründet und dann hat man nach Rivalitäten geguckt und da war Rhinefire ja schon vorhanden und Frankfurt. Und da hat man gesagt, Köln und Düsseldorf, das ist eine tolle Rivalität. Da hauen wir in Köln auch noch ein Team hin. Und
war so voll die gute Idee, ne?
Aber es hat damals auch schon nicht so
funktioniert. Prinzipiell, oder? Was die Rivalität angeht, war das damals in der NFL Europe schon nachvollziehbar. Und so ist man dann jetzt dabei geblieben, was jetzt unter den Umständen sicherlich schon weniger Sinn gemacht hat. Aber das ist dann eben so zwischen so zwei Städten, die sich ja nicht ganz so mögen. Da versucht man dann doch auch bei der unterlegenen Stadt immer noch nachzuziehen und doch mitzuhalten, egal welche das jetzt von den beiden ist. Ich rede jetzt nicht vom Status quo. Und von dem her, gut, aber das Thema hat sich, glaube ich, erledigt. So, ja, also was ich allerdings einen coolen Zug fände. Wir hatten es jetzt so von Berlin. Berlin geht mit Adam und Eva. Und dann geht es um die Lizenzen für die neue Liga. Und dann sagt die Liga, nein, ihr erfüllt die Auflagen für das Stadion nicht. Wir können euch nicht spielen lassen. Bam!
Ich denke mal, Centurions war ein strategischer Fehler von der Elf. Muss ich ganz klar sagen, weil
Jetzt ja.
Eine Elf war das ein strategischer Fehler, weil es hat sich noch nicht so komplett etabliert gehabt. Ne? Die haben einfach nur versucht, anscheinend das alte Rezept von der NFL Europe, sag ich mal, darauf zu münzen. Weil, really? Wie lange gab es Rhinefire? 1995. Wann wurden die Centurions gegründet? 2005, 2006?
Ja, eigentlich kurz vor Ende der NFL Europe.
Ja, also nur ein, zwei Jahre über 10 Jahre später, glaube ich. Ne? Und so lange hat erstmal Rhinefire, sag ich mal, eingekocht. Ne? Um das Fieber für NFL Europe, das Produkt an sich, ein bisschen hochkochen zu lassen.
Der Unterschied war ja, dass die Teams sich ja nicht selbst finanzieren mussten. Die wurden ja zugeschissen von der NFL mit Geld. Die mussten sich darum keine Sorgen machen. Die konnten Marketing fahren ohne Ende. Hatten ein eigenes Homegrown Grassroots-Programm, wo sie an die Schulen selber gegangen sind, um sich auch bekannt zu machen. Das ist ja all das, was die ELF nicht gemacht hat oder nicht machen konnte, weil eben das Geld dafür nicht da war.
Das ist ja mein Punkt. Ne? Selbst die haben 10 Jahre gewartet und die hatten ein paar Milliarden gehabt. Also die NFL hat ein paar Milliarden gehabt, die hat sie nicht in die NFL Europe reingebuttert, ne? Aber das war für die ja gefühlt, sag ich mal, so ein ja.
Nein, aber es ist ja mittlerweile relativ nachvollziehbar, dass die NFL Europe durch die NFL ein Investment von 32 Millionen US-Dollar pro Jahr bekommen hat.
Das ist schon eine Ausnummer.
Und da reden wir von Anfang der 2000er Jahre bis...
jedes Jahr.
Ober, jedes Jahr, genau. Jedes Jahr, ne? Und jetzt überlegen wir mal, bis 2007 die NFL Europe oder NFL Europa oder NFL Deutschland, ich hab die Namenskonvention schon längst wieder verdrängt, ehrlich gesagt, ne? Wie viel Geld die da vor fast 20 Jahren da reingebuttert haben. Und jetzt rechnen wir mal ganz kurz hoch, die Inflation seitdem. Puh, da sind diese 10 Millionen Euro an Investment, die da angekündigt worden sind, doch für die Portokasse.
Ein Fliegenschiss.
Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ne? Also 10 Millionen Euro ein Fliegenschiss zu nennen, ist schon sportlich, mein Freund. Ne? Eure Armut kotzt mich an mit euren 10 Millionen.
Oder wie ein die Gott. Deutsche Bank sagt, ist Peanuts.
Das habe ich auf dem Klo, auf der Rolle.
Also haben wir bald eine erste und eine zweite Liga. Eine 11-1 und eine 11-2, oder wie? Eine 11-2 sind dann die Centurions, Thunder, Mercenaries, die auch einen Headcoach-Wechsel hatten. So.
Ja, es gibt dann die 11 oder EVA und die EVI. Also I steht dann für Insolvenz.
Ja, aber zwei europäische Ligen, ich glaube, das ist too much.
Aber was wäre denn jetzt noch die Chance für die Elf? Sich jetzt, wo auch das Gesicht weg ist, die brauchen ein neues Gesicht.
Ja,
ein vernünftiges Gesicht.
Also wenn, dann müssen sich jetzt mit den Teams einigen. Sie müssen auf einige Punkte eingehen, die die EFA jetzt aufgemacht hat. Und das ist zum Beispiel eben diese Lizenzüberprüfung plus eben transparente Geldzahlung. Und das sind aber Punkte, wenn das schon so seit Jahren läuft, glaube ich nicht, dass sich da schnell eine Lösung herbeiführen lässt. Zurück
die
zu Markus,
der sich gemeldet hat. Die lässt sich ganz schnell herbeiführen.
Karl Ritscher muss gehen?
Ja.
Oh. Ja, aber der...
Wo ist dein fucking Problem?
Meins? Du bist aber heute...
Ja, die Frage ist, ob er es zulässt.
Markus, du bist heute ein bisschen aggressiv. Nein. Was hast du denn heute... Vorhin hast du gesagt, du bist der entspannteste Mensch der Welt.
Ich bin total entspannt.
Was hast du denn heute zum Frühstück gehabt, Junge?
Gar nichts. Nein, der Punkt ist doch ganz einfach. Entweder wir gründen eine eigene Liga oder Herr K. ist weg, gründen wir eine eigene Liga, verliert er seine 25.000. Geht er, wird er vielleicht die 25.000 noch ausbezahlt bekommen.
Ich denke, das Problem wird ein bisschen komplizierter sein, weil wenn er nicht mehr dabei ist, dann ist er auch seine Firmierung nicht mehr dabei. Dann muss er halt eine neue Firmierung finden und dann bist du sowieso wieder bei der EFA, die komplett von vorne anfangen muss.
Ja, das Gute ist ja für die einzelnen Franchises, ne? Es sind ja einzelne GmbHs, ne? Die Verträge laufen auf und aus und die verlieren ja im Prinzip dann, ja, jedenfalls ein paar Gebühren und das war's. Und wenn die Verträge auslaufen, verlieren die da vielleicht Briefpapier oder sowas, was sie nicht mehr brauchen.
Ja, ich denke, eine Herausforderung wird sein, denn an eine neue Plattform zu kommen, wo Spiele übertragen werden. Also ich kann mir jetzt
erstmal. Ist eine andere Nummer.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht macht es Sinn, sich erstmal wieder so einen kleinen Streaming-Partner zu suchen, wo man das dann halt überträgt, um sich dann schrittweise an einen Fernsehsender ranzuschleichen, der dann Spiel überträgt. Keine Ahnung.
Die einzige Chance, die sie beim Fernsehsender eben Pro7-Gruppe, sage ich jetzt mal Sat1 Pro7-Gruppe haben, ist das Konkurrenzdenken der Gruppe gegenüber RTL. Denn nochmal, die TV-Quoten, die sind unterirdisch. Das schlechteste Programm auf dieser Sendergruppe ist noch besser als das, was die hinkriegen. Im Vergleich zur NFL. Bei RTL, die da wirklich ordentlich Zuschauer haben und ordentlich abräumen. Wie gesagt, dieses Konkurrenzdenken der Sendergruppe kann vielleicht die Sendergruppe dazu bewegen, dabei zu bleiben. Ich glaube es aber fast nicht.
Naja, die EFA müsste halt überzeugen damit, dass sie dann halt ein besseres Produkt an den Markt bringt. Ne?
Das, ja, was sich von der EFA unterscheidet. Wenn jetzt die EFA...
Das interessiert Pro7 nicht, die interessiert nur die Zuschauerzahlen.
Ja. Naja, aber dazu muss das Produkt ja besser sein. Die
Überlebenschance für eine Elf-Alternative, wenn es kein
Arsch.
nee, aber wie hoch wäre denn die Überlebenschance für diese EFA-Liga, wenn es dann keinen Streaming-Partner geben würde? Glaubt ihr, das würde dann irgendjemanden, sag ich mal, noch interessieren?
Lockt dann keinen.
Oder mitkriegen?
keinen mehr hinterm Ofen vor. Also sie müssen aggressives Marketing fahren, meiner Meinung nach. Sie müssen sich bekannt machen, wo es nur geht. Und sie müssen halt in den Medien stattfinden. Ansonsten.
Ja, und sie müssen eine relativ schnelle Entscheidung treffen. Okay, jetzt läuft noch die 11-Saison. Wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv, jetzt schon zu sagen, übrigens nächstes Jahr nicht mehr. Ne? So viel schlechte Presse will man ja auch nicht haben. Aber dann müssen wir im Prinzip nach dem Finale direkt so 10 Minuten später, übrigens, demnächst. Also ich denke mal, ich hoffe mal, dass im Hintergrund schon ein paar Gespräche hardcore am Laufen sind. Ein paar Verlautbarungen klingen ja irgendwie so. Aber sie klingen halt nur so, weil das noch nichts Genaues.
Man müsste sich Gedanken machen, was die Elf eigentlich ausmacht. Also erstmal für die Spieler und auch für die Fans. Für die Fans hatten wir ja vorhin gesagt, dieses Drumherum. So, da müsste also der deutsche Football besser werden. Und für die Spieler, das sind alles TikTok-Junkies, ja, für die ist das wirklich, ich bin im Fernsehen, ich werde gezeigt bei RTL und ProSieben. Und die Aufmerksamkeit müssen wir den Spielern geben in unserem Verband, damit die Spieler nicht nach Elf wechseln oder nach EFA wechseln.
Ja, das sage ich auch schon seit Jahren, dass man den Narzissmus der Spieler unbedingt bedienen muss. Dann ist es schon fast egal, ob die dafür Geld kriegen oder nicht.
Genau.
Ja, und ich meine, das finde ich ja das Gute ja schon bei der GFL 1 und 2. Ich glaube, Sportdeutschland.tv ist ja der Streaming-Anbieter. Und das sieht inzwischen gut aus. Ne? Klar, hängt immer davon ab, welches Team gerade, sag ich mal, das Heimspiel hat, wer es dann macht. Bei den einen ist die Moderation total cool, bei den anderen, sag ich mal, bei den Norddeutschen manchmal etwas sehr nüchtern. Ist halt so. Ne? Und bei anderen, da denkst du, mein Gott, dreh das Mikrofon runter. Mein Gott, bist du laut. Ne? Aber auf jeden Fall geht da die Luzi ab. Das sind doch so Sachen, wo ich sage, ey, da kann die Eva ja auch irgendwie dann auch mit raufspringen. Ist nur die Frage, wer kennt Sportdeutschland TV?
Genau, das ist wieder das Problem. Und ich sag mal, selbst wenn unser Football aus dem Verband, ich habe immer die Verbandsbrille auf, selbst wenn das auf Tele 5 läuft, weißt du, das ist immer noch interessanter als Sportdeutschland.
Es gibt Tele 5? Wieder oder noch?
Noch. Da kannst du anrufen und kannst sagen, und jetzt, ruf an. Und, schade, vorbei.
Gott, Tele 5 lief da früher nicht irgendwie die Gummibärenbande und so?
Und ruck, zuck.
Ach du Scheiße.
Ja, aber wenn dann heute schon ein Post dann veröffentlicht wird, dass bei der EFA schon Namensrechte geklärt sind und es wohl auch irgendwie eine Einigung zu einer Startfinanzierung gibt, dann ja, kann man das schon so als Zeichen deuten. Da wurden Tatsachen geschaffen, also da will man wohl loslegen.
Ich deute das als Zeichen dafür, dass man nicht erst seit 2 Wochen damit beschäftigt.
Nö, die Überlegung
wird. Nein! Und jetzt frage ich mich, welche Rolle der Herr Izume bei der ganzen Geschichte spielt.
Oh, jetzt kommt die Verschwörungstheorie.
Hat der was vielleicht mit der EFA, Izume Football Association, hat der was mit der EFA vielleicht zu tun oder nicht?
Meinst du, er wird dort ein neuer Commissioner, dass da schon eine Bewerbung vorliegt? ich weiß nicht, ob das gesund wird. Also, Ich denke, die Teams sollten untereinander ausmachen, wer Commissioner wird. Und dann sollte das eben auch jemand sein, der das ruhig hinter den Kulissen macht und nicht so ein Clown, der dann halt im Fernsehen sich da ständig selbst präsentiert. Also an ihm scheiden sich die Geister. Einige finden ihn gut, es gibt auch aber viele, die mögen das nicht. Ich gehöre da eher zu den Leuten, die mögen das eher konservativ.
Ich muss jetzt versuchen, meine Lanze zu brechen für den Patrick. Also, ich fand es jetzt gerade sehr, sehr faszinierend, in den Kommentarspalten all die Monate lang immer alle zu den Izume gehalten haben. Ne? Oh, geil. Ne? Izume vor Gott und keine Ahnung was alles. Ne? Ne? Und jetzt auf einmal in all den Kommentarspalten von den ganzen 11 Infogruppengedöns und so weiter und so fort. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, was soll denn das, der Selbstdarsteller? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her?
Also,
das haben wir vor 4 Jahren schon gesagt.
Markus, du bist gleich dran. Ich würde kurz auch nur dazu erwähnen. Also, ich denke, man muss dem Izume auch zugutehalten. Er wollte Football weiterentwickeln. Da glaube ich da halt dran, dass er auch Football liebt und dass er dementsprechend aufs nächste Level holen wollte. Inwieweit er machen konnte, wie er wollte, in diesem Duo an ERF-Führung unter Karajic oder mit Karajic. Ist halt mal dahingestellt, ob er so wollte, so konnte, wie er wollte, oder ob es da nicht irgendwelche Hindernisse gab oder so. Aber definitiv ist für den Verbandsfootball einiges kaputt gegangen. Einiges hat er nicht eingehalten, zum Beispiel eben irgendwie Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen oder eine Zusammenarbeit generell mit dem Verband hat er nicht lange gehalten. Und ja, ich sehe da so ein bisschen zwiegespalten. Markus.
Man kann sicherlich über den Typen gespaltener Meinung sein. Da bin ich absolut bei dir, Kälte.
Danke.
was das Geschäftliche angeht, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist mit Eva, mit Herrn K. Jugendförderung, wie auch immer, können wir alles nicht beurteilen. Rein professionell, marketingtechnisch war er allerdings das Gesicht der Liga. Und da ist die Frage, ob sich die Eva das nicht zu eigen macht. Und das ist am Ende des Tages nur eine Frage des Geldes.
Mhm.
Nochmal, wir wissen nicht, was da vielleicht schon gelaufen ist, was mit dem anderen Herrn gelaufen ist. Wir können es einfach definitiv nicht beurteilen. Aber er war das Gesicht der Liga. Er hat die Liga verkauft. Er ist ein
Galionsfigur.
Marketingmagnet, wie auch immer. Da sollte man schon mal drüber nachdenken. Und ja, eins muss ich sagen, ich glaube, vom Grundsatz am Anfang ging es ihm auch sehr viel um den Football. Er mag Selbstdarsteller sein, wie er will, aber den Gedanken pro Football möchte ich ihm absolut nicht absprechen. Und er ist sicherlich niemand, der irgendwann mein bester Freund wird, um das mal klar zu sagen.
Aber den Football hat er was getan.
Ja.
Also für den Football in Deutschland oder generell in Europa hat er wirklich was getan.
Nochmal, das sollte man auseinanderhalten, ja, da
nehme ich dann auch zu. Und ich denke, für den Verbandsfootball war es bis zu einem gewissen Grad gut, weil es den Stillstand aufgebrochen hat. Ne? Es war wie ein Stein, den man in den Teich geworfen hat, in einen stillruhenden See. Jetzt haben sich Wellen gebildet und auf diese Aktion hin ist ja auch irgendwann der Huber mal abgewählt worden, um zu sagen, wir müssen hier im Football jetzt mal was verändern. Gut, ein paar Sachen verändern sich, manche nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall auch bei uns im Verbandsfootball ein bisschen was getan. Und nicht zuletzt, weil ein Herr Isume gesagt hat, es gibt jetzt eine Konkurrenz dazu. Es gibt jetzt europäischen Football und die Spieler sollen da halt spielen, wo sie spielen wollen.
Und da kann man sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die komplett untergeht, ne? Als Isume im Fernsehen mal kurz mal vom Leder gelassen hat, was im Verbandsfootball momentan schiefläuft, AVD damals, ne? Das ist dann ist gerne verloren gegangen, weil das hatte dann doch ein etwas größeres Echo in der Bubble gegeben, wo manche Leute doch endlich mal wach geworden sind.
Und damit hat er ja recht gehabt. Also es war ja
nicht das Famose daran, der hat ja auch noch recht gehabt. Der hat ja nicht einfach nur vom Leder gezogen, wie wir immer, sondern der hat auch noch punktuell einfach mal kurz aufgezählt.
Und der Vorwurf, dass er sich jetzt die Taschen voll gemacht hat, also wenn jemand sowas macht, dann macht er ja auch sowas, um Geld zu verdienen. Er ist ein Teilhaber dieser ERF, irgendwie was mit ein paar Prozent, aber viel ist es nicht. Warum auch nicht? Soll er doch Geld damit verdienen, aber das heißt ja nicht, dass er sich damit irgendwie unrechtmäßig die Taschen voll macht.
Und diese Vorwürfe, die momentan da in der Welt sind, die finde ich teilweise so überzogen. Also da sind auch viele Leute, glaube ich, die sehr, sehr bitter enttäuscht sind, weil jetzt für die war jetzt die Elf das so, wow, jetzt haben wir auch eine eigene NFL, oh, wie toll, ne? Und haben sich dann alle selber abgefeiert. Und jetzt fällt das Kind in den Brunnen.
Ja, aber jetzt können die, jetzt sehen wir in den nächsten 2-3 Jahren, haben wir wirklich nur haben wir Football-begeisterte Zuschauer oder haben wir einfach nur welche, die ja mediengeil sind?
Ich nenne sie jetzt einfach mal die Eventis, die nur zu den Event kommen, die Eventis.
Ja, und auch die Spieler sind jetzt halt gefragt, sich zu entscheiden. Ne? Wollen sie das mit der Eva mitmachen oder gehen sie zurück zu ihren Verbänden oder Verbandsvereinen?
Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie belastbar jetzt in den nächsten Wochen die ganze Kommunikation nach außen ist. Ne? Also für mich als Spieler wäre es im Prinzip interessant, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nächstes Jahr das mindestens genauso gut wird wie in der Elf?
Also ich denke mir, in der EFA sind ja eben die Teams vertreten, die Owner haben, die Geschäftsleute sind. Und die werden sich schon überlegen, wie sie jetzt das Geld am besten versuchen einzusetzen, damit es halt Gewinn bringt. Also ich denke, da sind nicht nur Hirnis mit dabei, sondern eben Leute, die wissen, was man mit Geld macht oder wie man jetzt versucht, sowas gewinnbringend aufzuziehen. Und dann wird man jetzt sehen, welche Ideen sie haben werden. Wie gesagt, die Anfangsfinanzierung soll wohl schon stehen und dann werden wir, denke ich, sehr kurz nach dem Finale die ersten Infos dazu hören, spätestens.
Ja, also so wie die bis jetzt vorgehen, werden wir das spätestens am Tag danach hören.
Und ich habe mein böses Bauchgefühl sagt mir, dass Winefire auch teilweise mit so weit vorne ist, weil bei den Winefire zum Beispiel, die Owner, die sind ja alles, die kommen ja irgendwie fast alle aus so einer Düsseldorf-Bubble, die alle auch in Düsseldorf auch gespielt haben oder gecoacht haben, die da irgendwie mit da drin waren. Und das ist dann also, wo ich sage, an solchen Leuten wird es dann sich zeigen, ob es das funktioniert oder nicht.
Mal eine andere Frage, wenn sich jetzt die EFA gründen sollte mit anderen Lizenzvoraussetzungen, was bedeuten würde, dass zum Beispiel Thunder und Centurions nicht mit dabei wären? Was bedeutet, wir haben zwei deutsche Teams in diesem Gebilde weniger? Ist das gut für die deutsche Vereinslandschaft oder werden die sich dann einfach nur verteilen auf die anderen deutschen Teams? Wie seht ihr das? Können wir davon profitieren, oder?
Ich sag mal, im Münchner Raum wird es überschaubar sein. Ist ja nur ein Team. Nordrhein-Westfalen wird ein bisschen interessanter. Aber im Endeffekt würde ich sagen, die Anzahl der deutschen Spieler in den 11 Spielen ist jetzt nicht exorbitant hoch.
Ich denke mir, wenn die Teams organisiert in einer EFA mehr Geld hätten, um die Homegrowns vernünftig zu bezahlen, dann wäre der Anreiz, und das glaube ich, in die Richtung wollte Markus vorhin, dann wäre das ja für die Homegrowns auch interessanter, irgendwo hinzuziehen, um dort zu spielen. Was das Ganze dann vielleicht auch dann in der Hinsicht interessanter macht. Dass man so einen Austausch dann in dieser Liga hat.
Wirklich ja, aber ist das für uns förderlich? Ist das für uns förderlich?
Weiß ich nicht. Das ist ja die Frage.
Die Frage stellt Jim auch gerade. Jim Yarling, regards. Ob das möglicherweise die GFL-Teams dann auch auf den nächsten Level pusht. Spielerisch glaube ich es kaum, aber wenn jetzt noch eine Organisation, Liga da ist, also nicht zusätzlich, sondern neu, die ganz viele gute Dinge weitermacht, dann werden auch die GFL-Teams, die da noch nicht so viel machen, sehen, erkennen müssen, dass sie mehr machen. Denn ich sag mal so, zum Beispiel Centurions raus, nur noch Düsseldorf da, wir haben nur noch 10 Teams, die Spiele werden spannender, wir haben ein bisschen die Regularien geändert, wir sind im Fernsehen. Dann muss man sagen, wird es für die GFL schwer. Dann haben die zwar die Spieler zurück und der Football wird wieder besser. Es wird aber sehr schwer. Ich glaube erstmal nicht, dass es pusht. Es sei denn, du hast da auch dann in den Vereinen, kann man ja sagen, Fachleute sitzen, die genau diesen Weg gehen, wie du gerade beschrieben hast, Marco, in Braunschweig als Beispiel. Denn nochmal, ich bin fest davon überzeugt, wir sind eine Randsportart. Die Braunschweig Lions gucken kommen oder die Düsseldorf Panther gucken kommen, die kommen wegen dem Football dahin. Die Rheinfire gucken kommen.
Gehen wegen der Party hin.
Vielleicht muss ich meine Prozentzahlen anpassen, das gebe ich zu, aber da ist der Event-Charakter wichtiger. Punkt.
Ich glaube, wenn ich noch einen Gedanken einwerfen darf, ich glaube, der Verbandsfootball hatte eigentlich noch Glück um Unglück, dass sich die ERF teilweise, beziehungsweise die einzelnen Teams, ziemlich glatt angestellt haben. Es hätte für den Verbandsfootball schlimmer kommen können, wenn die EEF-Teams erfolgreicher gewesen wären. wie zum Beispiel Thunder. Wenn Thunder mehr durchgeschlagen hätte und das so wie Ryan Fire durchgezogen hätte, dann hätten die Teams drumherum wesentlich größere Probleme, als sie jetzt hätten.
Andere Gedankengang, wenn die mehr Geld gehabt hätten und teilweise nicht Leute teilweise aus der vierten Liga darunter noch rekrutiert hätten müssen, hätten wir viel mehr Auswirkungen auf die GFL gemerkt. Ne? Wir sind momentan Verbandsfootball durch die Ligen hinweg relativ glatt auf Eck gekommen. Ne? Normalerweise hätte ich vor ein paar Jahren gesagt, Mensch, theoretisch so eine Elf als Konstrukt, ne, du spielst fünfte Liga und dich schreibt einer von Rheinfire an, würde ich sagen, das ist Spam. Das ist ein Fake, das sind die nicht. Ne? Und jetzt, dieses Jahr wurden teilweise, glaube ich, Leute, ich glaube, Köln war das, die haben ja gefühlt alles bis runter die siebte Liga angeschrieben. Also leicht übertrieben gesagt. Ne? Das ist dann auch so ein Problem, da wo wir sagen, Elf an sich war jetzt noch nicht so wirklich wettbewerbsfähig. Und wenn man sich das Football-Ranking bei Football aktuell anschaut, wie teilweise Teams wie Köln, sag ich mal, im Europa-Ranking weit unter GFL-Teams sind. Footballer.
Marco.
Das heißt aber jetzt auch im Klartext, wenn die EFA das hinbekommt,
dann sind wir am Arsch.
Dann sind wir am Arsch. Das heißt, unser Verbandsfootball muss jetzt wirklich draus gelernt haben und schnell und müssen Gas geben.
In
irgendwelcher Form auch immer.
Ja, weil ich denke, im dritten Jahr der ERF sind doch schon Spieler frustriert von der ERF wiedergekommen und sind zurück zu den Vereinen gegangen. Die haben da mal geguckt und haben gesagt, nur so geil war das jetzt nicht und Bezahlung war jetzt auch nicht so doll. Markus.
Moment. Warum sind die zurückgekommen? Weil im zweiten und dritten Jahr nämlich die ganzen richtig guten Spieler da aufgeschlagen sind. Das footballerische Niveau, um deinen Punkt aufzugreifen, ist im zweiten und dritten Jahr extrem angestiegen, weil die ganz guten Spieler nämlich im ersten Jahr sich erstmal zurückgehalten haben und erst im zweiten und dritten Jahr gekommen sind. Und dann sind die ganzen Viert- und Fünftliga-Footballer zurückgekommen und haben gesagt, ja, so toll ist es ja doch nicht mehr.
Naja, bei Teams wie Thunder hat sich es ein bisschen anders dargestellt. Ne? Da sind dann auch Leute wieder zu den Adlern zurückgekommen, die von den Adlern gegangen sind. Also es gab mannigfaltige Gründe. Also nicht nur, dass da jetzt irgendwie ein besseres Niveau drin war, sondern eben, dass die Leute dort auch vom Organisatorischen, vielleicht auch von der Bezahlung her, die möglicherweise nicht stattgefunden haben, wieder zurückgekommen sind. Also Und da meine ich, wenn die Teams das gehalten hätten, was sie versprochen haben, dann wären wir, glaube ich, am Arsch. Und wenn die EFA da durchschlagen sollte mit einem guten Produkt und dass das dann wirklich Ausmaße annimmt, die vielleicht so an College-Football rangehen oder so.
Ja, aber das heißt ja im Umkehrschluss, die EFA ist für uns gefährlicher als die Elf.
Ja. Weil sie vielleicht dazugelernt haben.
Ja, weil sie besser rekrutieren können auf einmal. Ne?
Ja.
Ne, kurz mal, das Football aktuell Ranking Europa. Platz 1 Potsdam Royals, Platz 2 Dresden Monarchs. Erst auf Platz 3 kommen die Vienna Vikings mit den Elf-Team. Ne? Cologne Centurions sind auf Platz 37 des Europa-Rankings. Platz 37. Soweit ich weiß, hat die Elf keine 30 Teams. Das heißt, so illustre Teams wie die Salzburg Ducks sind noch vor denen und selbst die Paderborn Dolphins. Also rein rechnerisch
hätten die Paderborn-Dolphins sowohl Salzburg, die ja nicht mehr in der ersten österreichischen Liga spielen, wohl nächstes Jahr, genau wie die Paderborn-Dolphins, die wohl nicht mehr ganz oben spielen nächstes Jahr offensichtlich, Entschuldigung, sind nicht gerade die Top-Teams in Europa, also in Österreich und Deutschland.
So Leute, ich muss jetzt langsam raus. Meine Frau braucht gerade so ein bisschen Hilfe mit meiner Kleinen. Wir sind jetzt auch schon Stunde 45 fast dabei. Sorry, dass ich das jetzt hier so ein bisschen abbrechen muss, aber wie es manchmal so ist, Familie geht vor. War eine sehr interessante Runde, meine Lieben. Auch ein bisschen lebhaft, was ja auch mal ganz cool ist. Ne?
Man muss ja nicht so wie sonst, was soll das heißen?
Naja, meistens sind wir immer so unisono einer Meinung. Das ist ja auch manchmal ein bisschen langweilig.
Was? Ich bin wieder eingeschlafen, Entschuldigung.
Also von daher war mal ein bisschen lebhaft, finde ich cool. Habt ihr noch berühmte letzte Worte? Ich gehe mal hier rum. Markus.
Ja, wäre schön, wenn ich auch mal hätte was sagen können.
Naja, tut mir leid, dass du nicht zu Wort gekommen bist. Beim nächsten Mal versuchen wir, mehr Redezeit einzubauen, okay?
Nein, es war wie immer ein fantastischer Abend mit euch.
Marco.
Ja, war sehr nett, aber dass du so eine Spaßbremse jetzt bist.
Ja, tut mir leid, Familie geht manchmal vor. Weißt du doch selber, du bist auch, wie vielfacher Vater bist du?
Ey, nur zwei, hoffe ich.
Siehst du.
Von denen du weißt.
Ja, eben.
Carsten.
Es ist alles so langweilig. Winston Churchill.
Du hast gefragt, nach berühmten letzten Worten, das hat er gesagt.
Alles klar. Gut, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir, glaube ich, mit Episode 99 draußen. Ihr Zuhörer könnt euch schon mal langsam überlegen, was ihr uns an Glückwünschen für die 100. mal rüberwachsen lassen wollt. Könnt uns gerne mal so eine Sprachnachricht rüberschicken. Die lassen wir dann hier im Podcast laufen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Marco und Markus.
Und nochmal, Familie geht natürlich vor, ne? Das weiß ich.
Ja, natürlich, alles gut. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Lasst Likes da, klingelt die Glocke und lasst Sternchen da. Ihr wisst, wie es läuft. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Die Couch Potatoes.